Das letzte Mal hatten wir ein ziemlich umfangreiches Thema, aber eines, was Sie ja, wenn Sie das ganze Programm anschauen, wo Sie dann sehen, da baut eines etwas auf das andere auf. Denn bevor wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, müssen wir erst einmal klären, ob wir überhaupt an Gott glauben, beziehungsweise wie wir überhaupt mit dem Denken umgehen. Sind Denken und Glauben Gegensätze? Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann wird es uns sehr schwer fallen, überhaupt klare Aussagen über Religionen, über christlichen Glauben, über die Welt an sich und auch über die Bibel auszudrücken. Deshalb hat uns das letzte Mal dieser scheinbare Gegensatz von Glauben und Wissen beschäftigt. Da haben wir versucht festzustellen, was sind die Kriterien des Wissens, wie stellt sich Wissen, insbesondere wissenschaftliches Wissen, heute dar und entspricht es selbst auch den Kriterien, denen es an sich anlegt? Inwieweit entspricht das der Glaube diesen Kriterien des Wissens und wo sind dann noch die Unterschiede? Wir sind dann auch auf das Experiment des Glaubens gekommen, mit dem wir sozusagen für uns die Glaubwürdigkeit der christlichen Aussagen überprüfen können. Ich habe dann am Ende der Unterlagen wiederum drei Fragen gestellt. Die möchte ich jetzt kurz durchgehen und bin gespannt auf Ihre Ergebnisse und Ihre Antworten. Die erste Frage war, welche Erkenntnis belegt Ihrer Meinung nach in besonderer Weise die Relativität wissenschaftlichen Wissens? Und da können Sie irgendeine Antwort geben von dem, die wir durchgesprochen haben, wo Sie meinen, das erscheint Ihnen in ganz besonderer Weise plausibel. Oder Sie können auf der anderen Seite auch eine Antwort formulieren, wo Sie sich selbst Gedanken gemacht haben und denken, aha, das ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass das sogenannte wissenschaftliche Wissen relativ ist. Ja. Wo beispielsweise ja auch der kritische Rationalismus darauf abhebt und eben sagt, das, was wir für Erkenntnis haben, die ist nur vorläufig, eben solange wir sie nicht widerlegt haben, beziehungsweise eine bessere Erklärung dafür haben. Und vielleicht als Erklärung für diejenigen, die das nicht kennen, Halbwertszeit ist eben ein Begriff aus der Physik, der normalerweise oder des Öfteren beim radioaktiven Zerfall gebraucht wird. Und hier beziehen Sie das aber eben auf das Wachstum des Wissens, der Wissensexplosion, wie man es auch nennt, dass man eben sagt, in immer kürzeren Abständen verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Ja. Sind weitere Antworten darauf? Vielleicht sind Sie auf eine ganz geniale Idee gekommen, die bisher noch niemand gehabt hat, und dann muss ich die mir unbedingt aufschreiben, damit, wenn ich das nächste Mal mit meinen Schülern hier an der Schule zu tun habe, dass ich ihnen auch weitersagen kann. Lassen Sie das nicht verloren gehen. Nichts im Moment. Aber sonst können Sie auch gerne noch in der Pause zu mir kommen. Dann stelle ich die zweite Frage. Die zweite Frage. Fällt Ihnen neben den obergenannten Argumenten für die Gleichwertigkeit des Glaubens ein weiteres ein, dass Sie einen Menschen nennen könnten, der sein Leben nur auf festes Wissen bauen will? Wenn ja, welches? Also fällt Ihnen ein anderes Argument ein, wo was die Gleichwertigkeit des Glaubens, was die intellektuelle Vertretbarkeit des Glaubens stützt. Ich weiß nicht, wie viele jetzt zu Hause eben intellektuelle Gymnastik gemacht haben zu Hause. Ja. Ja, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit und da sehen wir wieder, wie wichtig es ist, auf das jeweilige Zielpublikum das zuzuschneiden. Denn die Naturwissenschaftler mit ihren sehr wissenschaftlichen Methoden schauen natürlich etwas lächelnd auf die Sozialwissenschaftler herab und sagen dann eben, ja, also das, was ihr macht, das ist ja sowieso alles nur so ein bisschen willkürlich und das ändert sich alle 10 Jahre wieder. Dann ist das nicht mehr wahr, was vor 10 Jahren war oder nach einer anderen Schule und so. Aber selbstverständlich, man muss nicht mit allen Menschen gleich darüber argumentieren. Dann ist es gut, auch solche Argumente anzuführen. Denn ein Naturwissenschaftler, ein Biologe beispielsweise, der würde jetzt versuchen zu bestreiten, dass es überhaupt so etwas wie den Geist des Menschen gibt und würde sagen, das sind eben einfach, wieder gleich, sind einfach elektronische Impulse, die an den Synapsen der Gehirnzellen eben reagieren. Und sowas wie Geist, also das ist halt Fantasie, das ist Mythos, das ist Aberglaube, ne? Würden manche Radikalbiologen sagen, materialistische Biologen. Aber trotzdem, das ist eine Möglichkeit. Ja, gibt es noch andere, was man nennen könnte? Ja, ich sage nur noch ganz kurz, hier sind eben die Notizen für dieses Mal und wir geben die jetzt wieder durch, da kann sich jeder herausnehmen, ein Blatt herausnehmen. All diejenigen, die auch noch nicht bezahlt haben für die Notizen bei Helmut, die können das in der Pause tun. Kosten 4 Mark. Alles zusammen. Ja, das wird dann mit der Zeit sogar billiger als die Fotokopien. Das war eigentlich nicht so berechnet, aber nachdem ich überschlagen habe, wie viele Seiten das wohl werden, da habe ich mich eben etwas verschätzt und deshalb werden es etwas mehr Seiten. Aber ja, gut, sind noch andere Ideen. Einem Elektriker, den könnte man sicherlich auf den elektrischen Strom hinweisen, den er ja auch nicht sehen kann, wenn es zumindest so eine blinde Argumentation ist, das sieht man ja nicht, das kann man zwar mit Messinstrumenten feststellen, aber eben, oder wenn man in die Steckdose fasst, merkt man das auch, selbst wenn man dann halt keinen Beweis dafür hat, dass es das elektrische Strom war, nicht? Das könnte dann auch die Hand Gottes oder so etwas gewesen sein, das ist ja noch interpretationsdürftig. Oder man könnte ihn auf die Radiowellen oder die Fernsehwellen hinweisen, die er so mit dem Auge auch nicht sehen kann, nur indirekt eben durch einen Radioempfänger oder ein Fernsehgerät oder eben durch bestimmte Messapparaturen. Dann komme ich zur letzten Frage. Versuchen Sie nun Glauben in seinem Verhältnis zum Wissen neu zu definieren. Wie würden Sie jetzt Glauben definieren? Im Verhältnis zum Wissen. Ist der Glaube eben so, wie das landläufig ausgedrückt wird, eine vollkommen unsichere Art von Gewissheit, weil wir darüber ja gar nichts sagen können? Oder wie könnten wir jetzt Glauben, wenn wir mit einem Menschen sprechen, neu definieren? Das sollen auch so ein bisschen Übungen sein, wenn wir nämlich jetzt mit einem Menschen ins Gespräch kommen und dann wollen wir ihm erklären, was uns denn Glauben bedeutet. Dann kann das hilfreich sein, das selbst einmal etwas ausformuliert zu haben. Will das mal jemand probieren? Weil wir hier nur in der Abendbibelschule sind, in Anführungsstrichen nur, will ich jetzt keinen auffordern, so ganz persönlich das zu machen. Sonst in der Schule, wo ich meine Schüler auch besser kenne, da würde ich das dann schon versuchen, aber wenn sich niemand meldet, dann lassen wir das erstmal auf sich bewenden und ich möchte Sie dann trotzdem bitten, das nächste Mal sich die Fragen anzuschauen, nicht als verpflichtend, das ist ja sowieso nur eine freiwillige Kontrollaufgabe, wer das gerne machen möchte, der etwas weiterdenken für sich, aber das könnte spannend sein, auch darüber auszutauschen. Dann kommen wir heute zu dem Thema Atheismus bzw. der Frage nach Gott. Gibt es überhaupt einen Gott? Und dafür habe ich Ihnen eine Karte mitgebracht. Die ist ein bisschen klein. Aber diejenigen, die vorne sitzen, die haben jetzt halt den großen Vorteil. Dann können nächstes Mal alle sich nach vorne setzen. Hier ist die Verteilung der Atheisten, der überzeugten Atheisten und der praktizierenden Atheisten auf der Welt. Hier jeweils in den Farben wird aufgezeigt, wie viel Anteil der Gesamtbevölkerung es gibt, die nicht eine spezielle religiöse Bindung haben. Und hier unten ist der Prozentsatz der Bevölkerung, die sich als erklärte Atheisten verstehen. Denn wir unterscheiden, wenn wir uns mit Atheismus beschäftigen, im Großen und Ganzen zwischen den praktizierenden Atheisten, das sind diejenigen, die einfach so leben, als gäbe es keinen Gott, und diejenigen, die fest davon überzeugt sind, die in einer gewissen Weise sogar militant auftreten können, so wie ich hier, ich will Ihnen mal einen Abschnitt daraus vorlesen, an einem Aufruf an Schüler, eben Da steht dann, an alle über 14-jährigen Schüler und Schülerinnen, die noch Mitglieder von Religionsgemeinschaften sind. Euch hat man als Säuglinge, die ihr völlig wehrlos den Erwachsenen gegenüber war, durch die Taufe in die Religionsgemeinschaft zwangseingeführt. Größtenteils geschah dies seitens eurer Eltern, nicht so sehr aus Glaubensüberzeugung, sondern lediglich der Tradition wegen oder der lieben Verwandten zuliebe. Dies gut organisierte Tradition ist sogar staatlich gestützt, indem ihr mittels Gesetz gezwungen seid, in den Religionsgemeinschaft bis zur Vollendung eures 14. Lebensjahr Mitglied zu werden. Ich überspringe mal etwas. Vermutlich wurdet ihr auch mit der Geschichte von der Jungfrauengeburt Maria belastet. Musstet ihr lange knobeln, ob sie Jungfrau war? Fragezeichen. Dann, die bedauernswerten Lehrer, die euch die Güte Gottes beweisen sollen, müssen logischerweise auf die gründliche Behandlung dieses Themas verzichten. Denn Mose, zweites Buch, heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der Heimsucht, die Väter Missetat an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Ist das nicht Rachsucht? Und dann weiter, etwas später, so wurdet ihr mit Sagen, Legenden, Erzählungen und Ausschnitten aus den verschiedenen Lehren brotsamenweise bekannt. Und nun seid ihr religionsmündig. Jetzt nehmt euer Recht, entscheidet euch für Kirchenaustritt. Und so weiter. Es geht dann noch eine ganze Zeit lang weiter. Solche Verlautbarungen gibt es von einer offiziellen Zusammenschluss der Atheisten in Deutschland. Wird ab und zu einmal veröffentlicht, ist dann auch erhältlich für Leute, die dorthin schreiben. Soweit ich weiß, haben die ihren Sitz augenblicklich in Berlin und versuchen durch Veröffentlichungen Menschen davon zu überzeugen, dass der Glaube, insbesondere der christliche Glaube, eigentlich Unsinn ist und dass man sich am besten so schnell wie möglich von der Kirche verabschieden soll. In diese Richtung gehören beispielsweise auch die sehr kirchenkritischen Schriften eines Karl-Heinz Deschner. Vielleicht haben Sie den mal im Fernsehen gesehen, wurde schon des Öfteren interviewt, hat zahlreiche Bücher geschrieben und abermals Grete der Hahn ist einer der Titel. Da versucht er zu zeigen, dass eigentlich der christliche Glaube schon aus seiner Geschichte heraus nur aus Lug und Betrug und Mord und Totschlag besteht. Das sind also die überzeugten Atheisten. Wir wollen einmal einige Beispiele sehen von verschiedenen atheistischen Ländern, dann fällt uns beispielsweise auch, dass hier, da ist so ein großer roter Punkt, der gehört zu Albanien, eines der letzten kommunistischen Länder, jedenfalls zur Erstellung dieser Karte, da steht dann über 15% der Bevölkerung. In Russland, wenn wir einmal hier oben in Russland schauen, dann müssen wir hier mal etwas rübergehen, wo ist denn da die Kugel? Also Russland erstmal von der Bevölkerung wird gesagt, zwischen 15% und 30% gehören keiner Religion zu, fühlen sich auch religiös nirgends gebunden. Und da müssen wir sagen, das ist selbstverständlich die Situation der eben des Russischen Reiches, der Sowjetunion, wir müssen jetzt sagen, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten heute. Zur Zeit, als das noch Sowjetunion war, war dieser Prozentsatz selbstverständlich wesentlich höher. Wir sehen hier auf der anderen Seite in den USA etwas hellere Farbe, zwischen 5% und 10% der Bevölkerung gehören keiner Religionsgemeinschaft dazu. Hier oben sehen wir den Punkt der überzeugten Atheisten und über 0,1%. Das ist also minimal, prozentual. Wenn wir das vergleichen mit Deutschland, da haben wir hier oben die Bundesrepublik Deutschland etwas vergrößert. Erst einmal insgesamt wesentlich mehr Atheisten, ähnlich viel wie auch in Russland, zwischen 15% und 30% praktizierende Atheisten. Und darüber hinaus haben wir über 5% Atheisten, die das auch meinungsmäßig vertreten. Und das ist relativ viel, wenn wir das mit der Zahl der USA vergleichen, mit 0,1%, dann sind das immerhin 50 mal so viel, wenn ich das richtig gerechnet habe, also prozentual etwa 50 mal so viel überzeugte Atheisten in der Bundesrepublik im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. In Europa können wir das auch etwas vergleichen, da hat in die Niederlande und Schweden sind da in Europa die Länder, wo die meisten überzeugten Atheisten sind, nämlich über 10% der Bevölkerung verstehen sich als überzeugte Atheisten. Und in den Niederlanden, das sehen wir auch dort oben nach der Färbung, da sind zwischen 30% und 50% der Bevölkerung fühlen sich nicht einer religiösen Gemeinschaft verbunden. Also da sehen wir, die Niederlande ist eines der Länder in Europa, die, wenn wir das mal etwas flapsig sagen, am gottlosesten ist. So viel zu dem Hintergrund der Verteilung des Atheismus. Wir sehen hier eben in China, dort gibt es auch relativ viele religionslose Menschen. Das ist ja eines der letzten Länder, die noch, eben hier sehen wir unter anderem da auch Kuba, die noch offiziell den Atheismus als Staatsdoktrin vertreten. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. So sagen heute manche Theologen und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Denn wir können ja gar keine seinsmäßigen Aussagen machen über Gott. Wir können ja nicht sagen, so wie diese Uhr gibt es, so gibt es Gott. Denn wo kann ich ihn denn anfassen? Wo kann ich ihn denn irgendwo in ein Labor einsperren? Wo kann ich ihn denn ausmessen? Das ist ja ein bisschen schwierig, denn Gott ist nicht Gegenstand unserer Welt, also auch nicht unserer unmittelbar wahrnehmbaren Welt. Er ist nicht erfassbar allein mit der Kraft unseres Verstandes und wir können ihn nicht mit der Anwendung der richtigen Methoden in irgendein Korsett einsperren. Eigentlich müssten wir sagen, es ist sogar definitionsgemäß dem Menschen gar nicht möglich, Gott zu beweisen oder auch nur zu erkennen oder zu verstehen. Weil ja Gott als Schöpfer der Menschen sozusagen in der Kategorie, in seiner Komplexität weit über die Menschen steht. Das wäre ungefähr so, als wenn wir uns vorstellen sollten, ein Marienkäfer sollte das Leben der Bundesrepublik Deutschland, eben jetzt nicht nur eines einzelnen Staates, eines einzelnen Menschen, sondern sagen wir eines Zusammenlebens der Menschen erklären. Wahrscheinlich wäre dieser Marienkäfer überfordert. Es gäbe einige Esoteriker, die ja von der großen Intelligenz der Tiere, insbesondere der Delfine und der Wale ausgehen und die sagen, die sind viel intelligenter als wir. Bisher haben wir halt nur noch das Problem, dass wir uns nicht adäquat mit ihnen unterhalten können. Deshalb ist diese These bisher nur Glaubensaussage und kann schlecht bestätigt werden. Aber nehmen wir eben die einfachen Insekten, eben so ein Marienkäfer, der ist tatsächlich von seiner, wenn wir es mal biologisch sagen, von seiner Komplexität seines Nervensystems überfordert, etwas auszudrücken, etwas zu verstehen und zu vermitteln, so wie wir das können. Und da ist es eben mit dem Analogieschluss, wenn wir das direkt vergleichen, wahrscheinlich auch nicht möglich, wenn wir uns Gott nicht als etwas höheren Menschen nur vorstellen wollen, dann ist es einfach prinzipiell mit unserer Verstandesleistung, mit unserer Methodologie nicht möglich, Gott so zu verstehen. Wir können also keine Stellungnahme abgeben, ob Gott existiert oder ob er nicht existiert. Wir können nur sagen, ob es uns wahrscheinlich erscheint aus unseren erkenntnistheoretischen Möglichkeiten, ob es einen Gott geben könnte, Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt. Dabei sind wir in erster Linie auf das angewiesen, was dieser Gott von sich selbst präsentiert. Ich habe ja schon das letzte Mal darauf hingewiesen, dass wenn wir von einem Gott ausgehen, der es nicht für nötig hält, mit uns Kontakt aufzunehmen, bräuchte er ja nicht, da ist er ja nicht so verpflichtet, dann wäre es uns schlichtweg unmöglich, seine Existenz überhaupt anzunehmen oder irgendwelche Aussagen über ihn zu machen. Denn wie sollten wir ihn erfassen und erfahren? Ich habe das letzte Mal auf diese Idee der Dimensionen hingewiesen. Und wenn wir uns nur vorstellen, ja, da hätten wir vielleicht jetzt gerade einen Fußstapfen eben dieses Gottes, wenn wir uns etwas primitiv vorstellen. Und schwupp, ehe wir ihn noch genau betrachtet haben, ist er schon wieder weg in einer anderen Dimension. Wir hätten also kaum eine Möglichkeit, diesen Gott, selbst wenn er direkt vor uns auftaucht, irgendwie zu fassen oder zu beweisen. Dieser Gott liegt nicht in dem Bereich unserer Untersuchungsmethoden. Wir können ihn auch mit den Methoden der Naturwissenschaft oder der Geisteswissenschaft nicht sachgemäß untersuchen. Schon die antiken Skeptiker haben sich die Frage gestellt, ob wir ganz einfache Dinge unserer Umgebung überhaupt adäquat wahrnehmen können. Da war einmal die Idee, ich lege mich jetzt nun am Abend zum Schlafen, das werden Sie wahrscheinlich auch tun, und dann stellen Sie sich vor, Sie schlummern gerade ein und dann träumen Sie, Sie seien ein Schmetterling, der jetzt auf einer schönen Sommerwiese draußen umherschwirrt. Und jetzt sagten die Skeptiker dabei, wie wollen Sie nun beweisen, dass Sie ein Mensch sind, der träumt, ein Schmetterling zu sein? Wieso könnte es nicht sein, dass Sie ein Schmetterling seid, der träumt, ein Mensch zu sein, der träumt, ein Schmetterling zu sein? Nun, versuchen Sie das zu beweisen. Es ist äußerst schwierig. Es ist gar nicht so einfach. Denn das wäre doch theoretisch möglich. Und sobald wir versuchen, das, ja, wie wollen wir das beweisen? Könnte ich sagen, also, ich bin halt ein Mensch. Oder ich könnte sagen, ich bin ein Schmetterling. Ja, wie wollen Sie das Gegenteil beweisen? Hat jemand eine Idee? Wie könnte man sowas machen? Bitte? Kneifen. Aber wer kneift sich jetzt? Kneift der Schmetterling sich oder kneift der Mensch sich? Bitte? Tja, da könnte sich mit den Beinen kneifen oder dann würde es eben gar nicht möglich sein. Dann ist bloß der Mensch, der sich im Traum kneift. Und dann hat der Schmetterling halt einen schlechten Traum. Ja, genau. Ja, man könnte auch fragen, woher hat der Mensch die Information? Das ist ja nur die Vorstellung, die der Schmetterling vom Menschen hat. Nicht? Es ist ja gar nicht gesagt, dass der Mensch wirklich so existiert. Ja, also das war einfach nur so ein Gedankenexperiment, was die antiken Skeptiker gehabt haben, um zu zeigen, dass wir Sachen, die wir für ganz selbstverständlich halten, die uns vollkommen klar sind, dass wir die letztendlich doch auch gar nicht bis ins Letzte beweisen können. Da hat es wahrscheinlich hinten jemand ist da an den Lichtschalter gekommen und dann ist das Licht ausgegangen. Das war also jetzt nicht das Eingreifen Gottes, vermute ich jedenfalls nicht hier. Vielen Dank. Etwas anderes, das ist eine Überlegung, dass wir auch Aussagen über die Realität unserer Welt nur ganz bedingt machen können. Nehmen wir einmal an, oder wir sehen, dass wir alles in unserer Welt in erster Linie durch Vergleich bestimmen. Also ich sage zum Beispiel, ich bin groß gegenüber einem Pygmäen oder gegenüber meiner kleinen Tochter. Aber ich bin klein gegenüber einem Elefanten oder einem Blauwal. Also da sehen wir, das ist eine Sache, die ist relativ. Und selbst die absoluten Messmethoden sind ja relativ, denn der Meter ist letztendlich nur eine Definitionssache, wo ich sage, also das ist im Vergleich zu so und so viel, ursprünglich eben vom Urmeter, heute auch mit anderer Ableitung, ist das eben im Vergleich zu diesem Urmeter so und so groß. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass über Nacht plötzlich die ganze Welt sich verdoppelt, also, wie könnte ich dann feststellen, ob sie sich verdoppelt hat oder nicht? Weil der Urmeter in der Größe hätte sich ja auch verdoppelt. Wie könnte ich das feststellen? Oder noch ein etwas vielleicht einfacheres Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin da eben mit einem Schiff unterwegs in der Karibik, das Schiff sinkt und dann wie Robinson Crusoe komme ich auf eine einsame Insel und da sehe ich plötzlich eine riesengroße Coca-Cola-Flasche angeschwemmt. Also so bestimmt eine, die ist so groß. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist da passiert? Normalerweise sind Coca-Cola-Flaschen doch so klein oder höchstens Literflaschen dann so groß. Was ist passiert? Bin ich vielleicht im Meer geschrumpft oder ist die Coca-Cola-Flasche gewachsen? Was könnte der Ursprung dabei sein? Wie könnten wir beweisen, was passiert ist? Ach so, ja, jetzt ist das noch nicht. Da muss ich erstmal wieder an Land sein, richtig, ne? Bis ich diese Frage stellen kann. Aber auch da ist die Frage, wie kann ich das feststellen? Ich könnte einfach vergleichen. Ich könnte sagen, da sind ja noch so ein paar Sandkörner. Und die Sandkörner, die sind ja ganz normal groß. Was mache ich aber, wenn ich plötzlich so dicke Sandkörner habe? Dann muss ich mir tatsächlich ernsthaft überlegen, ob ich nicht im Wasser eingelaufen bin. Ne? Also da merkt man, wie sehr wir in dem, wo wir Aussagen machen können über die Wirklichkeit, doch abhängig sind von etwas relativen Aussagen. Trotz der letztlichen Unsicherheit des Verstandes über den Atheismus bzw. die Frage der Existenz Gottes, ist es so, dass statistisch, und später kommen wir noch etwas darauf, die meisten Völker oder wir könnten sogar sagen alle Völker der Erde davon ausgegangen sind, es gibt Religion, es gibt Gott, auch wenn der ganz verschieden ausgelegt und bezeichnet wird. Und das ist schon etwas, was uns zumindest herausfordern sollte, uns mit der Frage weiter auseinanderzusetzen, wenn wir die nicht ignorant vom Tisch wischen wollen und sagen, nun, die haben sich halt alle geirrt, ich komme heute und ich weiß es besser. Die meisten Atheisten, und da werden wir auch noch zu kommen, setzen sich allerdings nicht mit der Frage generell auseinander, ob es Gott gibt oder nicht, sondern setzen sich zumeist mit einem bestimmten Gottesbild auseinander. Dieses Gottesbild ist sehr stark von einem gewissen christlichen Gottesbild geprägt und man setzt sich beispielsweise nicht damit auseinander, ob es so etwas wie die stille Unendlichkeit des Brahman geben könnte, wie das im Hinduismus vertreten wird. Hier merken wir, dass Atheismus eigentlich keine ganz selbstständige Weltauffassung ist, sondern nur von der Abgrenzung gegenüber dem Glauben an Gott lebt. Wenn wir uns die Frage stellen, was denn Gott überhaupt ist, dann habe ich hier bei Ihnen auf den Blättern eine Definition aufgeschrieben, die Martin Luther in seinem großen Katechismus gibt. Und da schreibt er, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhofft und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Ein Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben. In diesem Sinne habe ich schon oft gesagt, dass allein das Vertrauen und der Glaube des Herzens einem etwas sowohl zu Gott als zu einem Abgott macht. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und wenn wir diese Definition von Gott annehmen, dann müssten wir sagen, haben auch die meisten Menschen, die sich als Atheisten bezeichnen, einen Gott. Nur ist der halt nicht so, wie er in der Bibel beschrieben ist. Der ist nicht so, wie der Islam den beschreibt. Aber es ist ein Gott. Etwas, worauf die Menschen sich verlassen. Etwas, was letztendlich nicht beweisbar ist. Was nicht irgendwo für alle überprüfbar ist, sondern was einfach angenommen und akzeptiert wird. Wir wollen einen kleinen Blick in die Geschichte des Atheismus werfen. Da wollen wir uns nicht lange aufhalten. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Atheismus eigentlich eine relativ neue Erfindung ist. Zwar gibt es auch in der Vergangenheit Menschen, die von sich behaupten, dass sie meinen, es gibt keinen Gott. Wir lesen auch in der Bibel, Psalm 14, Vers 1 beispielsweise, von den Toren, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Das ist allerdings weniger der überzeugte, kämpferische Atheist der Neuzeit, sondern das ist mehr der Atheist, der aus seinem praktischen Leben, aus seiner Verzweiflung heraus nur sagt, mir geht es so schlecht und es kann doch keinen Gott geben, ich komme ohne Gott aus. Oder derjenige, der sich einfach nicht nach den Regeln Gottes richten will und deshalb Gott leugnet, um freier schalten und walten zu können. Es gibt dann beispielsweise auch den griechischen Philosophen Demokrit, der ein materialistisches Weltbild entwickelt hat, dem es aber eher darum ging, nicht Gott zu leugnen, sondern Gott sozusagen pantheistisch in der Welt aufgehen zu lassen. Eben die Welt ist Gott, alles Materielle ist Gott, so wie das in späterer Zeit auch von Baruch Spinoza getan wird und wie das in einzelnen Religionen heute auch noch der Fall ist. Darüber hinaus gibt es dann werden von Plato einzelne Personen erwähnt, die als Atheisten im alten Griechenland bezeichnet werden, aber denen es in erster Linie um eine Neuordnung Gottes im griechischen Staat ging. Denn wir müssen sehen, der Begriff Atheist kommt von Atheos, also ohne Gott. Privativum und Theos eben Gott. Aufgrund der verschiedenen Auffassungen, was nun gottlos ist, wurde beispielsweise der griechische Philosoph Sokrates verurteilt. Der wurde wegen Gottlosigkeit angeklagt, obwohl er nach unserem Verständnis heute, vielleicht nach unserem christlichen Verständnis, aber sagen wir nach einem religiösen Verständnis nicht gottlos war. Er glaubte an die Götter Griechenlands, nur meinte er, seinem Gewissen nach und dem, was der Gott, so drückte er sich aus, seinem Gewissen gesagt hat, demnach müsste er handeln, also eine direkte Abhängigkeit gegenüber seinem Gott, aber nicht den öffentlichen Staatsgöttern Athens. Und deshalb wurde er als Atheist hingerichtet. Den ersten Christen warf man ebenfalls Atheismus vor. Und ich denke, die meisten von uns, die werden darüber höchstens den Kopf schütteln können und würden nicht behaupten, dass Christen generell Atheisten seien. Aber so war damals die Auffassung, weil man sich gesagt hat, die akzeptieren nicht die Götter Roms und Griechenlands, die machen nicht mit beim Kaiserkult, verehren nicht den Kaiser, also die leugnen die Götter. Deshalb sind das Atheisten. Der richtige Atheismus, der begann aber erst in der Zeit, als die Menschen sich selbst entdeckten, sich auf sich selbst besannen, in der Renaissance, in der aufbrechenden Aufklärung, als der Mensch seine Individualität entdeckte und die Macht seines Verstandes, mit der er die Wirklichkeit versuchen will, zu erfassen. Jetzt ist nicht mehr Gott das Maß aller Dinge, nicht mehr Gott ist die Voraussetzung, unter der ich die Welt verstehe, sondern Gott ist letztendlich nur noch der Platzhalter für das in meiner Umgebung, was ich bisher noch nicht erklären kann. Später wird dann Gott zur sogenannten Arbeitshypothese erklärt und überall da, wo schließlich wieder etwas Neues erklärbar ist, da gerät dann Gott in Wohnungsnot. Also es ist letztendlich kein Platz mehr da für Gott in dem Weltbild des modernen Menschen. Die Deisten, insbesondere die englischen Deisten, sind dann davon ausgegangen, es gibt Gott, aber dieser Gott, der hat nur ganz am Anfang der Welt einmal, so wie ein guter Uhrmacher, die Uhr aufgezogen und hat sie dann sich selbst überlassen und jetzt läuft sie perfekt für sich selbst ab. Wir können Gott hier in unserer Welt weder wahrnehmen, noch greift er hier ein. Gott ist gebunden an seine eigenen Naturgesetze und da sehen wir dann sozusagen den letzten Freiraum, den man Gott noch eingeräumt hat. In der Französischen Revolution in Frankreich führte das schließlich dazu, dass man offiziell Gott für abgesetzt erklärte und in der Kathedrale von Notre Dame den Kult der Vernunft einführte. Eine junge Schauspielerin, die dort auf einen Thron gesetzt wurde, die wurde dann als Göttin der Vernunft angebetet. Das hatte nicht lange, das war mehr symbolhaft, das hatte auch keine lange Auswirkung, denn als Napoleon Kaiser von Frankreich wurde, hat er das wieder rückgängig gemacht und wollte sich mit der katholischen Kirche arrangieren. Aber dieser Gedanke, der dahinter steckt, der ist typisch für den Atheismus, die Vergöttlichung des Menschen und nicht des Menschen in seinem Körper, denn der Körper ist letztendlich etwas Primitives, etwas Tierisches, sondern die Vergöttlichung des Verstandes, der Weisheit, der Vernunft des Menschen. Das Ganze konnte dann auch durch die These von Charles Darwin unterstützt werden. Man hatte schon vorher philosophisch gefordert, wenn es jetzt keinen Gott mehr gibt, wenn wir diesen Gott nicht mehr brauchen, dann müssen wir ja irgendwie die Geschichte der Erde erklären können. Deshalb hat man schon lange vor Darwin die Idee gehabt, das müsse sich alles entwickelt haben. Und entwickelt hat sich das nicht nur biologisch, sondern entwickelt hat sich dann beispielsweise auch die Sittlichkeit der Menschen, sodass man vor dem Ersten Weltkrieg davon ausgegangen ist, so fortschrittlich, so sittlich, wie die Menschen heute sind, so waren sie noch nie. Es wird wahrscheinlich nie einen Krieg geben, denn das ist eine Sache der primitiven Auseinandersetzung der Menschen, wo sie halt noch nicht gelernt haben, mit feineren Methoden ihre Auseinandersetzungen auszutragen. Dann hat die Wirklichkeit die Menschen eines Besseren belehrt. Und selbst die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gemeint haben, dass nun doch die Europäer durch die Aufklärung, durch die Ausbildung und Schulbildung nicht mehr so etwas Primitives machen würden, waren dann überrascht, als in Jugoslawien Kriege ausbrachen, als in Deutschland plötzlich Neonazis wieder auf der Straße standen und versucht haben, mit Gewalt ihren Thesen Ausdruck zu verleihen. Wo man plötzlich gemerkt hat, es gibt diese Evolution, zumindest im gesellschaftlichen, menschlichen Bereich, wahrnehmbar eigentlich nicht. Charles Darwin hat nun scheinbar, ich sage erst einmal scheinbar, weil wir uns ja noch in einer späteren Sitzung da insbesondere mit auseinandersetzen wollen, mit der Theorie der Evolution, scheinbar die Evolution der Entstehung des Lebens, des Ablaufs der Weltgeschichte ohne Gott ausgesprochen und belegt. Der Philosoph Hegel hat es dann versucht anzuwenden eben auf die Weltgeschichte und für ihn war das zwar noch, dass Gott sozusagen in der Weltgeschichte da ist, aber er ist für uns nicht mehr so wahrnehmbar, wie uns die Bibel das beschreibt. Da war Gott ausgeschlossen. Gott war jetzt nicht mehr gebraucht. Er war höchstens noch in das Reservat des Gefühls oder der persönlichen Weltanschauung. Da konnte er herrschen und konnte akzeptiert werden oder abgelehnt werden. Das war die Zeit, in der ein Theologe wie Schleiermacher, der als Kirchenvater des letzten Jahrhunderts galt, seine Theorie aufgestellt hat, der Glaube ist das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl von einer höheren Macht, also von Gott. Weil er wollte sich nicht mehr einmischen jetzt in diese scheinbar naturwissenschaftlich geklärten Tatsachen und hat dann eben Gott gerade noch den Bereich der Persönlichkeit, des Gefühls zugeordnet. Der Philosoph Feuerbach, einer der Schüler von Hegel, hat dann diesen gefühlsmäßigen Glauben, diese persönliche Weltanschauung als Projektion des Menschen. Wir kommen noch später dazu, was das dann heißt, obwohl die meisten von Ihnen sicherlich einen Projektor, beispielsweise einen Diaprojektor, einen Filmprojektor kennen. Genauso funktioniert das nach der Vorstellung von Feuerbach. Eben einfach der Mensch, der stellt sich einen Wunschtraum vor, so müsste eigentlich der perfekte Mensch aussehen, so müsste Gott aussehen und dann projiziert er das sozusagen mit seinem Gehirn jetzt in den Himmel hinein und meint dort diesen Gott zu erkennen, den er ja eigentlich erst dort hochgeschickt hat. Also im Grunde genommen, Gott existiert bloß in der Einbildung des Menschen und damit könnten wir sagen, er existiert eigentlich gar nicht, höchstens für die Unverbesserlichen. Für Karl Marx, der hat die Religion mehr instrumental verstanden. Wir kommen später auch noch etwas genauer darauf. Für ihn ist das Opium des Volkes, was hilft, dass es sein elendes Los ertragen kann. Für Freud ist die Religion oder der Glaube an Gott eine kollektive Psychose, eine Krankheit, von der man den Menschen heilen muss. Und dann kann er viel besser, nämlich als erwachsener, selbstständiger, frei entscheidender Mensch, Verantwortung in der Welt übernehmen. Theologen dieses Jahrhunderts sprachen dann von dem Tod Gottes, ausgehend von der Behauptung von Friedrich Nietzsche, den werde ich nachher auch nochmal zu Wort kommen lassen, dass Gott gestorben sei, dass die Menschen Gott getötet hätten. Und in dieser Theologie des Todes Gottes löst sich Gott auf in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Gott ist nicht mehr da, sondern Gott geschieht im Miteinander der Menschen. So wird das dann ausgedrückt. Man wird eben nicht ganz ohne Gott auskommen, aber im Grunde genommen hat das nichts mehr mit dem Gottesbild der Bibel zu tun und auch nicht der meisten anderen Religionen. Das ist hier mehr eine Beschreibung einer Beziehung. Wir kommen jetzt zu verschiedenen Formen der Ablehnung Gottes. Da werden wir uns insbesondere mit der Ablehnung Gottes im Namen der Vernunft, dem sogenannten rationalen Atheismus, auseinandersetzen, der Ablehnung Gottes im Namen der Natur, dem naturalistischen Atheismus, der Ablehnung Gottes im Namen des Menschen, des marxistischen Atheismus, der Ablehnung Gottes im Namen des Lebens, der vitalistische Atheismus, der Ablehnung Gottes im Namen der Mündigkeit, der psychologische Atheismus und zuletzt der Ablehnung Gottes im Namen der leidenden Kreatur. Damit werden wir uns allerdings nur so weit beschäftigen, wie es für die Frage nach Gott wichtig ist, weil wir das ja in der letzten Stunde, in der letzten Sitzung, der siebten, nochmal ausführlicher behandeln werden. Danach wollen wir uns die Frage stellen, inwieweit ist der Atheismus beweisbar, und wollen uns dann mit 10 Gründen für die Existenz Gottes auseinandersetzen, wollen die kurz einmal durchgehen. Und das sind Gründe, die aus der Vergangenheit stammen, der sogenannten Gottesbeweise, und die zum Teil in der Gegenwart vertreten werden. Das ist also etwas, wo generell Christen sich der Vergangenheit Gedanken gemacht haben. Kann es Gott geben? Können wir das intellektuell einsehbar präsentieren? Die verschiedenen Formen der Ablehnung finde ich sehr schön in dem Buch von Bernard Russell. Warum ich kein Christ bin, heißt das dann. Aufgezählt, das ist Zitat, finden Sie bei sich auf Seite 24 unten, da schreibt er, die Religion stützt sich vor allem und hauptsächlich auf die Angst. Teils ist es die Angst vor dem Unbekannten, teils der Wunsch zu fühlen, dass man eine Art großen Bruder hat, der einen in allen Kämpfen und Schwierigkeiten beisteht. Ich habe immer in Klammern dazu geschrieben, auf welche Art und Weise des Atheismus sich dann diese jeweilige Aussage bezieht. Angst ist die Grundlage des Ganzen. Angst vor dem Geheimnisvollen, Angst vor den Niederlagen, Angst vor dem Tod. Die Angst ist die Mutter der Grausamkeit. Und es ist deshalb kein Wunder, dass Grausamkeit und Religion Hand in Hand gehen. Wir beginnen nun langsam, die Welt zu verstehen und zu meistern, mit Hilfe einer Wissenschaft, die sich gewaltsam Schritt für Schritt ihren Weg gegen die christliche Religion, gegen die Kirche und im Widerspruch zu den überlieferten Geboten erkämpft hat. Die Wissenschaft kann uns helfen, die feige Furcht zu überwinden, in der die Menschheit seit vielen Generationen lebt. Die Wissenschaft, und ich glaube, auch unser eigenes Herz, kann uns lehren, nicht mehr nach einer eingebildeten Hilfe zu suchen und Verbündete im Himmel zu ersehen, sondern vielmehr hier unten unsere eigenen Anstrengungen darauf zu richten, die Welt zu einem Ort zu machen, der es wert ist, darin zu leben, und nicht zu dem, was die Kirchen in all den Jahrhunderten daraus gemacht haben. Da sind eigentlich die wesentlichen Thesen aufgezählt, die Menschen vorbringen, wenn sie Gottes Existenz leugnen. Wir wollen im Einzelnen jetzt darauf eingehen. Ich werde jetzt ein Argument vorbringen und möchte Sie dann auffordern, dagegen etwas zu sagen oder auch dafür zu sagen, wenn Sie meinen, das sei ganz überzeugend. Und dann werde ich versuchen, zu dem einen oder anderen Punkt etwas Kritisches zu äußern. Wir fangen an mit dem rationalistischen Atheismus. Und da, wir haben es ja gelesen in einem Abschnitt, heute gebiert keine Jungfrau ein Kind, kein Mensch geht ohne Tricks über das Wasser, niemand wird wieder lebendig, wenn er wirklich einmal tot ist. Das ist das allmächtige Gesetz der Analogie, wie Trölsch das genannt hat. Und er hat gesagt, nur das, was wir hier erfahren, das, was hier erforschbar ist, das kann auch so früher passiert sein. Heute gibt es keine Drachen, also gab es früher keine Drachen. Heute steht kein Mensch vom Tode auf, also kann er das früher auch nicht getan haben. Es gibt heute Scheintote, das hat es damals vielleicht auch gegeben. Vielleicht der Lazarus halt, na gut, mit 3 Tagen, das ist halt ein bisschen schwer im Grab zu bleiben, wenn man scheintot ist mit 3 Tagen. Aber irgendwie, das wäre vielleicht noch vorstellbar. Aber wirklich tot, das geht nicht. Was können Sie dazu sagen? Ja, nicht, sonst probieren wir es später nochmal, aber... Ja. Ja, das wäre im Ansatz, meine ich, ist das ganz richtig, wobei mit den Dinosauriern würde ich nicht unbedingt anführen, weil da ist nicht etwas prinzipiell Neues. Das ist einfach eine andere Tierart, die es heute nicht mehr gibt, die ausgestorben ist, aber da würde auch niemals kein Atheist behaupten, dass es das nicht gäbe, sondern da hat man ja direkte Hinweise drauf, sondern mehr prinzipielle Art. Ja. Beispielsweise, nicht? Unser Atomkraftwerk im Keller haben und sowas. Ja, zweifellos. Ja, das ist eine Idee, die versucht, das zu systematisieren, aber die mit Vorsicht zu genießen ist, ja. Das könnte man sagen, ja. Wobei, das wird dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Was ist dann die Ausnahme, nicht? Ja, aber prinzipiell könnten wir das vielleicht schon sagen, denn auch die, selbst die atheistische Welterklärung geht ja davon aus, dass die Zustände auf der Welt einmal grundsätzlich anders gewesen sind, obwohl man keine genauen Erkenntnisse darüber hat, wie das nun bei der Entstehungszeit der Erde ausgesehen hat, gibt es da sehr detaillierte Thesen und Überlegungen, welchen genauen Gehalt das Wasser gehabt hat, welche verschiedenen Chemikalien da durcheinander gemixt waren, was in der Atmosphäre für Luft gewesen war, wo kein Mensch das genau weiß, was aber total anders ist, als es heute ist. Total anders ist, als wir es feststellen können. Oder auch eben je nachdem, nach Biologen wird in der Evolutionstheorie davon ausgegangen, dass es bestimmte Zeiten gab, in der der genetische Code einfach so entstanden ist. Das ist etwas, was wir heute weder im Labor feststellen können, noch irgendwo in unserer Natur wieder beobachten können. Da geht man ja davon aus, dass es tatsächlich etwas ganz anderes, prinzipiell anderes, als das heute war. Nicht nur graduell, nicht nur ein anderes Lebewesen oder so, sondern prinzipiell etwas anderes. Ja, da war gerade einer, jemand, der hat was. Was? Ja, dazu kommen wir noch in einer späteren Stunde, da setzen wir uns damit auseinander, mit der Erklärung der Welt. Ich wollte das jetzt bloß einmal so genannt haben, um zu sagen, dass es da auch ähnliche Ideen gibt. Das war früher einmal ganz anders. Ja, darüber hinaus gehen wir ja im Glauben sowieso davon aus, dass das, was im Neuen Testament beschrieben wird, etwas ganz einzigartig, einmaliges gewesen war. Wenn das heute überall passieren würde, wenn heute alle möglichen Leute aus ihrem Gräbern aufstehen würde, erstmal wäre es ein ziemliches Durcheinander, eine große Überbevölkerung auf der Erde, aber darüber hinaus wäre dann ja an der Auferstehung Jesu gar nichts Besonderes. Dann würden wir sagen, ja, also das, der will Gott sein, warum will er denn Gott sein? Es steht doch jeder vom Tod wieder auf. Oder wenn jeder einfach so über den Fluss hinüberlaufen kann, ohne darin unterzugehen, wäre das doch auch nichts Besonderes. Die Behauptung der Bibel ist ja gerade, das ist etwas total Einzigartiges, das es nie vorher gegeben hat, was es nie nachher gegeben hat. Und darin liegt ja gerade die Besonderheit. Das heißt, dass dieses Argument, eben diese Analogie, das muss damals so gewesen sein wie heute, das ist eigentlich gar nicht sachgemäß für das, was da beschrieben werden soll. Denn da soll ja gerade eine ganz einzigartige, mit nichts vergleichbare Situation auf der Erde beschrieben werden. Ich komme zum nächsten Argument. Wir werden etwas schneller versuchen vorzugehen oder vielleicht dann auch etwas überspringen. Sie können das ja dann zu Hause auch noch lesen, weil sonst fehlt uns die Zeit. Das sind die fehlenden Beweise. Niemand hat Gott je gesehen. Seine Existenz wird von der Kirche nur behauptet, sie ist bisher aber nicht bewiesen. Na, was können wir dazu sagen? Ein bisschen sind wir ja schon vorhin darauf eingegangen. Was könnten wir dazu sagen? Wie sieht das denn mit dem Weltbild eines Atheisten aus? Oder, ja? Ja, Josephus vielleicht, oder Tacitus, es gibt mehrere dann aus dieser Zeit, die da geschrieben haben. Ja, also das eben das, was wir damals haben, nicht nur in biblischen Überlieferungen der Gemeinde überliefert ist, sondern auch anderswo. Dazu kommen wir noch, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, intensiver. Sicherlich, das können wir als eine Aussage dazu nehmen. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass es in unserer Umgebung viele Bereiche gibt, viele Objekte, die wir nicht unmittelbar mit unseren menschlichen Sinnen wahrnehmen können, sondern nur indirekt. Ich habe vorhin ja auf die elektromagnetischen Wellen hingewiesen. Nehmen wir mal das Licht aus, dass sie auch elektromagnetische Wellen sind. Dann gibt es eine große Anzahl, beispielsweise eben der Radiowellen, die können wir so hier in der Luft, ich kann jetzt nicht sagen, da ist eine Welle und hier ist eine und die kann ich jetzt festhalten, sondern mit meinen Sinnen kann ich die nicht wahrnehmen. Ich brauche dann irgendwelche anderen Hilfsmittel, die mir das sozusagen transformieren, für mich übersetzen, damit ich das dann stellvertretend für das Instrument wahrnehmen kann. Und das ist ja auch etwas, wo niemand in Anspruch nehmen würde von sich, das gäbe es nicht, nur weil es mit den Sinnen so nicht wahrnehmbar ist oder weil es nicht sichtbar ist, weil ich es nicht sehen kann. Oder wie ist es beispielsweise mit den Atomen? Wer von Ihnen hat schon mal ein Atom gesehen? Also niemand, wir haben halt keine Augen, die Augen eignen sich nicht dazu, die wir haben, das zu sehen. Oder wie ist es in der Astronomie mit den schwarzen Löchern? Kein Mensch kann ein schwarzes Loch sehen, denn die Definition eines schwarzen Lochs ist ja gerade das, dass es eben ein Punkt ist, den man nicht sehen kann, weil das Licht eben darin verschwindet und nicht reflektiert wird und wir ja nur das sehen können, was vom Licht reflektiert wird. Also da gibt es viele Dinge, von denen gehen allgemein viele Menschen aus, dass es sie gibt, die können wir aber mit unseren Sinnen allgemein nicht wahrnehmen, nur indirekt. Und mit dem Glauben ist es ja auch etwas, was wir indirekt wahrnehmen können, nämlich durch Reaktion, zum Beispiel durch das, was Gott an uns tut oder was Gott in der Welt tut. Also indirekt transformiert können wir das wahrnehmen, aber nicht direkt. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Zu den Überlegungen, den Hinweisen auf Gott, kommen wir ja noch in einem späteren Teil. Ja, ich muss jetzt tatsächlich hier einiges überschlagen. Also das mit der überflüssigen Hypothese, da habe ich ja schon darauf hingewiesen, Gott ist nur für das, was nicht erklärbar ist, da. Dagegen könnten wir sagen, dass es erstmal heute vieles noch Unerklärliches gibt, das heißt, da wäre Gott immerhin noch möglich. Zum anderen könnten wir Gott ja nur dabei dann auch, dass er nur ein einziges Mal gesehen worden ist und das bei der Erschaffung der Welt eher noch geschulte Beobachter da waren. Also deshalb können wir keine genaue Aussage über Gott machen. Zweifellos ist das richtig. Aber auch die Evolutionstheorie, da war kein geschulter Beobachter dabei, um Aussagen darüber für heute machen zu können. Und darüber hinaus ist das ja für fast alle der historischen, geschichtlich erforschbaren Tatsachen ebenfalls dasselbe. Dann überschlage ich jetzt einmal etwas die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat den Vorgang der Entstehung der Welt erklärt und bewiesen. Dadurch wird die biblische These von der Schöpfung widerlegt. Bisher hat die Wissenschaft Gott nicht entdeckt. Erst einmal gibt es viele Sachen, die die Wissenschaft noch nicht entdeckt hat. Das heißt nicht unbedingt, dass es das nicht gibt, also das ist kein ausschließender Beweis, sondern das heißt einfach bloß, das ist nicht in dem Bereich der momentan erforschbaren Dinge. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass Naturwissenschaft sowieso nicht das richtige Instrumentarium hat, um Gott beweisen oder feststellen zu können oder nicht. So ist es beispielsweise, dass es im letzten Jahrhundert, bevor man die Atome und Gene gefunden hat, ja trotzdem nicht heißt, dass es die erst gibt, seitdem wir bewiesen haben oder uns überlegt haben, so etwas könnte es geben. Wir kommen weiter. Ich will die nächsten Punkte hier fallen lassen zu der Ablehnung Gottes im Namen der Natur. Und das werden wir machen, nachdem wir eine kleine Pause eingeschaltet haben, denn ich sehe, dass die Zeit schon fortgerückt ist. Wer das möchte, der kann sich ja... Ja, ich habe das mal probiert, um die Zeit ökonomischer auszugestalten. Dann habe ich so Kassetten, Vortragskassetten eben mit doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Und mit großer Geschwindigkeit, mit guter Konzentration klappt das tatsächlich, das auch zu verstehen. Und man spart dann unheimlich viel Zeit dabei, nicht? Man kann doppelt so viel Kassetten hören über irgendeinen Vortrag, als wenn man sie mit normaler Geschwindigkeit hört. Ein bisschen hängt es natürlich auch noch damit zusammen, in welcher Geschwindigkeit der Redner ursprünglich redet. Wenn der schon schnell redet, dann ist das manchmal ein bisschen unverständlich, das stimmt. Wir wollen uns mit einer weiteren Art und Weise, mit einer weiteren Form der Gottesleugnung auseinandersetzen und das ist der sogenannte naturalistische Atheismus. Ehe ich da weitermache, ich wollte vorhin noch erwähnt haben, dass ich Sie ja herzlich dazu einlade, für die letzte Stunde, die wir uns dann treffen werden, den siebten Abend, Fragen einzureichen. Dann können wir die selbstverständlich nicht in der Ausführlichkeit behandeln, wie wir das jetzt mit diesen tun, aber zumindest etwas darauf eingehen. Fragen der Apologetik sollte es schon sein, die wir dann behandeln. Wenn wenig oder keine Fragen kommen, dann werde ich mich da ausbreiten und werden wir intensiver die Frage des Leides, Gottes und des Leides der Theodizee behandeln. Das soll nur hier im Hintergrund erwähnt sein. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich zwar mich bemüht habe, hier keine orthografischen Fehler mit hineinzubringen, dass ich aber nicht immer genug Zeit gehabt habe, das auch des Öfteren durchzusehen. Ich habe es einmal jemandem durchlesen gegeben, habe es selbst nochmal durchgelesen, aber es können doch noch welche drin vorkommen. Wenn Sie da welche entdecken, machen Sie mich gerne darauf aufmerksam, dann kann ich das im Interesse nachfolgender Generationen verbessern. Ja, wir kommen zu der Ablehnung Gottes im Namen der Natur, dem naturalistischen Atheismus. Die Existenz eines außerweltlichen, übernatürlichen Gottes widerspricht der Naturwissenschaft, wogegen es nur eine einzige Wirklichkeit gibt. Und was könnten wir dazu sagen? Wir haben uns ja gerade mit diesem Thema das letzte Mal auseinandergesetzt. Da sind Sie dann ganz fit. Gott geleugnet. Eben, es gibt nur diese Wirklichkeit, die wir hier haben, nur eine einzige. Das ist die materielle Wirklichkeit. Was können wir dagegen sagen? Müssen wir ohnmächtig den Mund offen stehen haben und staunen? Wer sagt was? Ja. Ja, wir können auf einzelne dieser Beispiele, die wir das letzte Mal besprochen haben, eingehen, auf die Relativitätstheorie, auf die Unschärferelation oder so etwas, zweifellos, oder auch auf die Frage eben der Dimensionalität oder auch der methodischen Einengung der Naturwissenschaft selbst, die ja von vornherein sagt, wir wollen gar nicht die ganze Wirklichkeit erklären, sondern wir können selbstverständlich bloß das, was mit unseren Instrumenten erfahrbar ist, aussagen. Das sagen bescheidene Naturwissenschaftler von sich selbst auch. Materie wollen wir jetzt einmal überschlagen. Dann kommen wir zu dem Punkt der Einbildung. Die Erklärung, die Ludwig Feuerbach gebracht hat, Gott ist lediglich die Projektion menschlicher Vorstellungen, Wünsche und Befürchtungen in den Himmel hinein, indem der Mensch sich einen glückseligen, vollkommenen, gerechten und unsterblichen Gott vorstellt, hat er selbst Anteil an dessen Ergehen. Was können wir dazu als Christen sagen? Da können wir mehrere Sachen zu sagen. Ja, also erst einmal könnten wir ja für uns fragen, ist das denn ein zutreffende Beschreibung des christlichen Gottes? Ist das denn tatsächlich so, dass sich alle Leute das so wünschen, wie der christliche Gott da ist? Wir sehen doch viel eher, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass dort kritisiert wird, der Mensch soll sich kein Gottesbild machen. Der Mensch soll sich nicht irgendwelche eigenen Wünsche, sagen wir, in ein Schnitzbild hineinmachen und das dann anbeten. Das nennt die Bibel ja Abgötterei. Die Bibel sagt ja, nein, nicht die Vorstellung des Menschen ist ausschlaggebend, sondern das, was dem Menschen von außen geoffenbart wird. Es ist also hier, dass er, dass Ludwig Feuerbach dort gar nicht den Punkt trifft, den der christliche Glaube, wie der christliche Glaube Gott erklärt. Inwiefern? Ja, es geht ihm ja nicht um die Erleichterung, sondern es geht ihm darum, dass er sagt, der Gott hat keine Realität, sondern das ist bloß eine Vorstellung, ein Wunschdenken des Menschen. Aber wir könnten auch ohne weiteres weiter darüber sprechen und könnten sagen, nun wie ist das, Menschen machen sich eine Hilfe, Gott hilft diesen Menschen im Alltag, das ist ja das, was dann dahinter steht, eben eine Stütze, eine Krücke, die die Menschen brauchen, weil sie sonst nicht zurechtkommen. Da könnten wir fragen, ja, das ist auch ein Argument, was hier gebracht wird, inwieweit spricht das denn gegen die Existenz Gottes? Wenn mir etwas hilft, warum soll es dann nicht existieren? Warum muss ich denn unbedingt ohne Hilfe auskommen? Ist das nicht vielleicht ein Eingeständnis meiner realen Situation, dass ich eben gar nicht ohne fremde Hilfe auskommen kann? Denn welcher Mensch kann in seinem Alltag denn tatsächlich schon ohne die fremde Hilfe der anderen Menschen auskommen? Wer hat sein Auto selbst zusammenmontiert? Wer hat die Bücher hier selbst gedruckt, die er liest? Oder wer hat die Glühbirnen hier oben selbst entworfen und konstruiert und gebaut? Wir sind ja überall abhängig auf der Hilfe anderer Menschen. Ein kleines Kind kann tatsächlich gar nicht ohne die Hilfe, ohne die Abhängigkeit zu seinen Eltern existieren. Die Sprache haben wir alle nicht erfunden. Die Sprache haben wir nur übernommen, weil wir es eben selbst nicht können, weil wir gar nicht alles selbst erfinden können und machen können. Da sind wir angewiesen auf anderes. Also dafür, dass wir angewiesen sind auf anderes und dass uns das eine Hilfe ist und dass wir das brauchen und das auch einsehen, da würde ich sagen, hat der Mensch, der einsieht, dass er eine Hilfe braucht, auch im Bereich seiner Schuld beispielsweise, das ist hier gerade der christliche Bereich, der auf Gott dann auch zutrifft, der ist doch viel realitätsnäher als der, der sich der Illusion hingibt, er könnte da als alleinstehender Fels in den tosenden Strömungen der Zeit bestehen und ganz alleine selbstherrlich stehen bleiben. Ich würde sagen, der ist doch gerade unrealistischer. Der nimmt doch die Wahrheit, in die er lebt, gar nicht wahr. Und allgemein ist das doch kein Argument zu sagen, nur weil jemand eine Hilfe braucht oder weil er meint, eine Hilfe zu brauchen, deshalb gibt es diese Hilfe nicht. Das ist total unlogisch, das ist gar keine Logik da drin. Aber es stimmt eben, das will ich jetzt nicht Ihnen vorwerfen, sondern einfach bloß sagen, das wird zwar tatsächlich vorgebracht, aber das ist ein Argument, was über die Existenz Gottes gar nichts aussagt. sondern das sagt bloß über die Funktion Gottes etwas aus, und da wird kritisiert im humanistischen Ideal, der Mensch kann alles selbst machen, wir vertrauen nur auf unseren Verstand, unsere eigene Kraft, wir brauchen keine Hilfe, das steckt dahinter. Aber in Wirklichkeit zeigt uns die Realität, dass das eben gar nicht so ist. Aber das ist mehr eine Behauptung, das ist mehr eine Ideologie, die dahinter steckt, weniger ein Argument, was die Existenz Gottes in Zweifel zieht. Oder möchte jemand etwas anderes dazu sagen? Ja. Ja, das wäre also etwas, was wir noch gegen diesen Vorwand des Ludwig Feuerbach vorbringen könnten. Eigentlich können wir uns einen viel besseren Gott ausdenken, der uns, sagen wir, immer bloß segnet, ne? Der uns immer bloß weiterhilft, der immer nur an unserer Seite steht, der uns sofort vergibt und so, der, wo wir unser ethisches Leben einfach weiterführen können, wie wir es bisher gemacht haben. Klar, manche Leute tun das auch, ne? Die machen sich selbst halt so einen Gott, der immer nur Ja sagt und Amen zu dem, was wir gerne wollen. Ne? Ja. Ja. Also das sind sicherlich Gründe, das sind Überlegungen, die wir hier vorbringen könnten, wenn wir so mit Atheisten uns unterhalten. Dann geht es weiter mit dem, ich überschlage jetzt etwas, ja, Gott ist eine Flucht, ein Fluchtweg aus der rauen Wirklichkeit, ein ohnmächtiger Versuch der trostlosen Wirklichkeit des Daseins, den Stachel zu nehmen. Ein Zitat von Jens-Peter Jakobsen in einem Roman, wo eine Romanfigur das sagen lässt, aber auch ein typisches Argument, was da und dort auftritt. Wenn jemand will, kann er gerade etwas dazu sagen, sonst mache ich weiter. Was können wir dazu sagen? Das ist ja in ähnlicher Weise jetzt wiederum etwas psychologisierend, wo gesagt wird, eben das ist ja nur erfunden aus diesen und jenen Motiven, wobei man erstmal sagen muss, das ist ja eine willkürliche Behauptung. Und eine Behauptung ist kein Beweis, eine Behauptung, dass jemand diesen Gott nur gemacht hätte, aus diesen und jenen Gründen, der setzt ja eigentlich die Überlegung, ob es Gott gibt oder nicht, schon voraus. Nämlich der sagt ja im Vornherein schon, Gott gibt es nicht, denn nur dann kann ja der Gott eine Flucht aus dieser diesseitigen Welt sein. Das heißt also, es ist kein Argument, was gegen die Existenz Gottes spricht, sondern dieses Argument setzt eigentlich die Nicht-Existenz Gottes schon voraus. Sonst wäre das vollkommen unsinnig, diese Aussage. Oder sie würde im Höchstfall eine Funktion des Glaubens an Gott beschreiben, aber keine Aussage über dessen Existenz oder Nicht-Existenz machen. Dann kommen wir zu der Frage des Jenseits. Der Glaube an ein Jenseits dieser Welt bestehenden Leben hält den Menschen von einem ganzen Einsatz für die immanente Welt ab, also für die Welt hier, in der wir sind, die wir anfassen können. Die Welt ist mir unendlich schöner und tiefer geworden. Das Leben ist wertvoller und intensiver, der Tod ernster, bedenklicher und fordert mich nur mit aller Macht auf, meine Aufgabe zu erfüllen. Da ich keine Aussicht habe, das Versäumte auf irgendeinen Winkel der Welt nachzuholen. Das ist ein Ausspruch von Gottfried Keller. Was können wir dazu sagen? Erst einmal versuchen wir wieder die Schritte vorzugehen. Entspricht das denn tatsächlich dem Bild, dass die Bibel, dass Christen von Gott haben? Also, weil wir uns hier ja in erster Linie auseinandersetzen, nicht allgemein mit einer diffusen Gottesvorstellung. Das wird dann schwierig, weil wir eben dann ganz genau erstmal definieren müssen, diese Religion versteht das darunter und diese das. Deshalb kommen wir gleich zum Hauptpunkt, der uns heute Abend interessiert, ist das, wie ist das mit dem christlichen Gott? Spricht das gegen den christlichen Gott? Ist das in sich stimmig und logisch? Ist das tatsächlich ein Argument gegen die Existenz Gottes? Was sagen Sie dazu? Fangen wir von vornherein an. Ist das eine richtige Beschreibung des christlichen Gottes? Eine zutreffende. Hält uns tatsächlich der Glaube an ein Jenseits davon ab, hier im Diesseits etwas zu tun? Nehmen wir das Ganze hier nicht so ernst? Oder sollen wir das nicht? Fordert das Gott von uns?
Ja, ganz im Gegenteil, dass man nicht das Bewusstsein auf alle Lebensmittel überlegen kann.
Ja, andere Meinungen dazu, andere Stellungnahmen dazu? Ja, also ich meine, da sind wir ja ganz richtig, wenn wir auch sehen, viele der Aussagen, viele der Forderungen Jesu, die beziehen sich ja hier auf diese Welt. Das, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt hier, das habt ihr mir getan. Zum Beispiel solch eine Aussage, total hier auf das Diesseits bezogen. Wir sehen, dass Erfinder haben die Natur erforscht, gerade in dem Bewusstsein, da ist ein Gott, der das geschaffen hat, ein Gott, der uns die Erde anvertraut hat, und weil ein Gott sie mit einer guten Absicht geschaffen hat, gibt es eine Ordnung in der Natur. Deshalb haben Naturwissenschaftler überhaupt angefangen, die Natur zu erforschen. Deshalb haben sie Technik entwickelt. Deshalb wurden Krankenhäuser gegründet, wurden Schulen gegründet, in der Idee, das ist etwas, was wir für Gott tun. Da ist der Weltveränderung passiert. Da müssen wir fragen, wo und wie haben denn Atheisten aus rein atheistischer Überzeugung die Welt verändert? Denn wenn wir Gott plötzlich leugnen, was für einen Sinn haben wir denn? Wir treiben ziellos dahin. Dann gibt es gar nichts mehr, was irgendwo sagt, das ist irgendwo ein Ziel oder ein Sinn, außer wenn ich auf mich selbst sehe und sage, ich will halt so viel wie möglich genießen, wie das viele Leute heute auch tun. Nun, über Sinn oder nicht wollen wir uns heute auch im Abend nicht weiter unterhalten, wenn der ein oder andere nicht einverstanden sein sollte. Das wäre noch ein ganz eigenes Thema. Aber da sehen wir, Gott ist ja auch ein Gott, der greift in die Geschichte ein. Er verändert die Situation des Volkes Israel. Sagt nicht einfach, ihr seid da in Ägypten, ihr leidet als Sklaven, leidet mal schön weiter. Ihr werdet ja im Jenseits von Gott belohnt werden davon, sondern er kommt hin, sozusagen haut auf den Tisch und sagt, Pharao, lass mein Volk ziehen. Und dann wird das Volk Israel befreit. Die Sklaven oder die Diener, die es in alten Israel gegeben hat, die haben die vorbildlichste Sozialgesetzgebung im Alten Testament. Da reichen selbst heute viele Gesetzgebungen weltweit gar nicht daran. Da kümmert sich Gott um das alltägliche Geschehen vor Ort. Also nicht irgendwie abschweifend träumerisch in das Jenseits, sondern die Erde erst richtig ernst nehmen, weil ich weiß, sie ist von Gott geschaffen. Ich bin verantwortlich dafür. Gott hat mich da hineingesetzt. Gott hat eine Ordnung in die Welt hineingegeben. Und ich muss einmal für mein Leben hier und für mein Handeln hier vor Gott Verantwortung abgeben. Das heißt, es ist gerade entgegengesetzt. Es entspricht gar nicht dem Bild, was Gott hat. Und es ist nicht so, dass Christen, wenn sie den Glauben an Gott ernst nehmen, aus dem Leben heraus fliehen und sich nicht mehr um das kümmern, was hier da ist. Und mein Leben wird wertvoller, wenn ich nicht an Gott glaube. Das ist doch auch eine komische Vorstellung. Wieso soll das wertvoller werden? Dann ist das ein zufälliges Zusammentreffen zweier Zellen, für die keiner etwas kann. Es ist gar kein Sinn dahinter, dass der Mensch entstanden ist. Dass er stirbt, kümmert eigentlich auch niemanden. In dem riesigen Zeitalter der Evolution spielt das eigene Individuum nicht die geringste Rolle. Ist vollkommen unwichtig. Ist das doch ein Witz zu sagen, das Leben ist mir wertvoller geworden. Ja, das ist mir wertvoller geworden, wenn ich davon ausgehe, nach dem Leben ist alles vorbei. Also muss ich hier so viel wie möglich rein investieren, so viel wie möglich erleben, genießen, konsumieren. Ja, dann ist es mir wertvoller geworden, weil ich sehe, die Zeit läuft ab und dann ist es vorbei. Aber das ist ja nicht wertvoller an sich, sondern ist in meiner subjektiven Einstellung meiner Genusssucht wertvoller geworden, aber nicht objektiv wertvoller. Da müssen wir sagen, es wird gerade dadurch weniger wertvoll. Eine Logik der Leugnung Gottes liegt hier, wenn wir da mal genau hineinschauen, eigentlich auch nicht vor. Denn wenn gesagt wird, nun diejenigen, die an Gott glauben, die gehen ja aus desjenigen, die schauen ja nur aufs Jenseits, die nehmen die Erde ja hier gar nicht ganz ernst. Selbst wenn sie das tun würden, wäre das ja kein Argument gegen Gott. Denn es wäre ja in einer gewissen Weise sogar verständlich, wenn sie sich sagen, in der Herrlichkeit bei Gott, da will ich leben, also hoffe ich darauf, möglichst bald dahin zu kommen, wenn es Gott wirklich gibt. Dann ist das doch eine ganz realistische Einstellung zum Leben. Dann wäre das ja gar nicht falsch. Das ist nur in dem Fall falsch und in dem Fall ist es eine Kritik an dem Glauben an Gott, wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass es Gott gar nicht gibt. Wir wollen wiederum etwas überschlagen und kommen zur Ablehnung Gottes im Namen des Menschen. Der marxistische Atheismus, der sich im Wesentlichen auf diesen naturalistischen Atheismus und auch den wissenschaftlichen Atheismus aufbaut, da müssen wir etwas im Hintergrund haben, die marxistische Vorstellung von der Welt, dem sogenannten wissenschaftlichen Materialismus, der eigentlich gar nicht wissenschaftlich ist, sich aber eben so nennt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen das Bewusstsein, also auch die Vorstellung von Gott. Der christliche Gott gehört zur kapitalistischen Gesellschaft. Die Vorstellung von Gott, das ist eigentlich bloß der in den Himmel hinein projizierte Kapitalist, der den Menschen ausbeutet und für seine Interessen in Anspruch nimmt. Das nimmt aber weder die Willensfreiheit des Menschen ernst, der nämlich letztendlich nur von den äußeren Bedingungen bestimmt wird. Das ist ja etwas, was manche Menschen heute gar nicht wahrnehmen, wenn der Verbrecher, bei dem Verbrecher gesagt wird, nun, der ist ja gar nicht schuld daran, dass er das Verbrechen getan hat, denn er konnte ja gar nicht anders, die Umgebung hat ihn dazu gezwungen, gedrängt. dann ist das vielleicht erstmal zum Aufatmen des Verbrechers, weil der nicht so lange ins Gefängnis muss. Aber im Grunde genommen schränkt das doch den Menschen ein. Im Grunde genommen macht das die Menschen unfrei. Es wird nämlich gesagt, der Mensch ist letztendlich nur das Produkt der Umstände, der Produkt der Materie. Er kann gar nicht frei entscheiden, denn da steckt er dahinter. Der hat sich nicht entschieden, das Falsche zu tun, sondern der konnte nicht anders aus seiner Umgebung heraus. Das heißt, hier ist doch eher, meine ich, eine negative Interpretation, die dahinter steht, vom Menschen aus, wenn er nur, wenn eben die gesellschaftlichen Verhältnisse das Bewusstsein bestimmen und nicht umgekehrt die eigenen Überzeugungen und das Bewusstsein, das Handeln in der Umgebung. Dann ist es ebenfalls so, dass ja auch in dem Kommunismus von etwas Immateriellen ausgegangen wird, nämlich von der Idee, es gebe da einmal eine gleiche kommunistische Urgesellschaft. Oder der Idee des Klassenkampfes, eben der Hegelschen Abfolge von These, Synthese, These, Antithese und Synthese. Das ist ja sozusagen, man nennt das im Kommunismus den ideologischen Überbau. Und das ist letztendlich das, was im Kommunismus für Gott steht. Das ist eine Ideologie, die die Welt verstehen lässt, die versucht, die Welt zu erklären ohne Gott, aber wo es doch nicht nur mit der Beobachtung der materiellen Zustände getan ist. Wenn wir jetzt wiederum dahin schauen, wie Gott in der Bibel beschrieben wird, dann finden wir, Gott wird eben gar nicht als Kapitalist beschrieben, sondern Gott setzt sich beispielsweise die Propheten. Brauchen wir nur mal zu lesen, wie Gott das geißelt, wie das Volk Israel sich verhalten hat. Gesagt, ihr bringt hier mir alle möglichen Opfer und meint, dass mir das wohl angenehm ist und ihr beutet euren Nachbarn aus, ihr presst ihn bis aus Blut aus, sodass er verhungert oder eben nichts mehr hat, wo er wohnen kann. Da wird das kritisiert. Da geht Gott dagegen vor. Oder auch Jesus, der verbietet, dass im Tempel Handel getrieben wird und die Geldwechsler dort heraustreibt. Das ist doch etwas, was ganz und gar nicht diesem Bild des geldgierigen Kapitalisten, des Unterdrückers und Ausnutzers entspricht. Es ist auch nicht so, dass Gott nun den Menschen irgendwie versucht, aus der Welt herauszudrängen, ihm in seinem Leben ständig nur Vorschriften macht, sondern dass ja Gott dem Menschen erst versucht, gerade diese Welt zu eröffnen, ihm neue Möglichkeiten in dieser Welt zu geben. Es wird dann weiterhin gehend im Kommunismus behauptet, dass der Mensch sein eigener Herr sein soll, dass er sich nicht von anderen Herren, auch nicht vom Himmlischen unterdrücken lassen soll, sondern dass er sich von denen befreien muss, denn dann werden sich auch die schlechten Umstände, in denen er lebt, ändern. Alles dreht sich hierbei um den Menschen, nicht um Gott. Wir könnten sagen, es ist auch Gott, der Mensch, der dann zum Gott als Maßstab aller Dinge wird. Aber nehmen wir diese Argumente auf, der Mensch soll sein eigener Herr werden, das ist prinzipiell nichts Neues, das kennen wir ja seit der Aufklärung, seit der Renaissance, da haben wir dann das Problem, mit welchem Maßstab der Mensch gemessen werden soll, da haben wir das Problem, wie die verschiedenen Interessen der Menschen miteinander vereint werden sollen und da merken wir im Kontakt mit anderen Kulturen und Religionen, dass eben die Auffassung von Menschen sehr unterschiedlich ist. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, darauf hingewiesen, auf die Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind, habe ich darauf hingewiesen. Ja. Bitte? Ach so. Ja, eben diese Idee, dass alle Menschen gleich sind, da gehen Kommunisten sowohl von als auch Humanisten, sagen eben, alle Menschen sind gleich, deshalb haben alle Menschen das gleiche Recht und so weiter. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, in anderen Religionen, versuchen sie das einem Hindu deutlich zu machen. Ein Hindu, der wird das ganz und gar nicht einsehen, der sagt, nein, also hier, das ist doch ganz klar, der gehört doch da zu den Shudras, eben zu den Unberührbaren gehört der, der war in seinem Leben schlecht, der ist doch nicht auf der gleichen Stufe wie ich, das sieht doch jeder Mensch, der hat sogar eine andere Hautfarbe als ich. Oder versuchen Sie das einem Nationalsozialisten deutlich zu machen, der mit aller Inbrunst sagen wird, dass doch die germanische, arische Rasse die beste und die höchste von allen ist, die das sogar versucht haben, in der Zeit des Nationalsozialismus biologisch, naturwissenschaftlich zu beweisen. Das sind einzelne Beispiele. Gehen Sie in irgendeine Stammesgesellschaft oder schauen Sie sich doch die Menschen selbst an. Der eine, der hat braune Haare, der andere, der hat rote Haare, der andere hat schwarze Haare, der eine hat blaue Augen, der andere hat grüne Augen. Die Menschen sind doch nicht gleich. Der eine hat einen hohen Intelligenzquotient, hat doch viel bessere Chancen in der Zukunft. Der kann studieren, kann einen guten Job machen. Der andere ist so dumm, der kann bloß Straßenkehrer werden. Ja, da kann man doch nicht sagen, die Leute sind gleich. Der eine, der wird in ein Königshaus hereingeboren, der ist hinterher sein Leben lang total reich und der andere ist sein Leben lang zum Armut verurteilt. Wo sind die Menschen da gleich? Die Sklavehalterei in der Antike, das ist man selbstverständlich davon ausgegangen. Natürlich ist ein Sklave kein richtiger Mensch. Mit totaler Inbrunst. Da merkt man, wenn wir in eine andere Kultur kommen, dieser Maßstab des Menschen wirkt nicht. Der wirkt bloß da, wo ich in einer christlich gefärbten Gesellschaft christliche Maßstäbe übernehme und versuche, Gott wegzustreichen und die Maßstäbe beizubehalten. So ist das ebenfalls hier der Fall. Wenn wir sehen, ob Gott den Menschen unterdrückt, dann müssen wir feststellen, dass Gott den Menschen ja gerade befreit. Deshalb ist ja Jesus Christus als Gott auf die Erde gekommen, um den Menschen von der Unterdrückung der Sünde, von der Unterdrückung der Zustände hier auf der Erde zu befreien, um ihnen eben gerade diese Gleichheit zu geben. Denn vor Gott sind tatsächlich alle gleich. Aber das ist christliches Gedankengut, das ist nicht ableitbar aus dem Menschen selbst. Und zwar, warum sind die Menschen gleich? Weil sie alle gleich von Gott geschaffen wurden, alle Geschöpfe Gottes sind, sich nicht selbst verantwortet haben und weil sie alle gleich der Gnade bedürfen, um vor Gott bestehen zu können. Deshalb sind die Menschen gleich vor Gott. Deshalb sind alle Brüder in einer Gemeinde oder Schwestern natürlich auch. Aber gibt es keine Untergebenen oder Erhöhten in einer Gemeinde, sondern da sind die Menschen tatsächlich gleich. Das, was der Kommunismus heranführen wollte, ist da vorhanden. Und da merken wir, dass Befreiung nicht durch den Kommunismus, sondern eigentlich durch den christlichen Glauben stattgefunden hat. Dabei gibt es immer mehr Menschen, die heute bekennen und das selbst Atheisten bekennen, wie ein Milan Machovec, der ein Atheist ist, der dazu schreibt, ohne irgendeine Transzendenz kann der heutige Mensch im großen Nichts und der Sinnlosigkeit des Lebens nicht mehr trotzen. Der sagt also, selbst wenn ich davon ausgehe, es gibt keinen Gott, aber irgendetwas Transzendentes brauche ich, um mich hier in den Wirren der Zeit orientieren zu können. Darüber hinaus gibt es die Vorstellung von Karl Marx geäußert, dass die Religion Opium des Volkes sei. Später hat Lenin das insofern gewandelt, dass er dann gesprochen hat, das ist Opium für das Volk. Also eben Marx geht noch davon aus, da das Volk nimmt sich selbst die Religion, um zufrieden zu werden mit dieser Welt. Und Lenin hat gesagt, das wird dem Volk vorgesetzt, eben von den Pfaffen, so hat er sich dann ausgedrückt, um die Unterdrückung besser vorantreiben zu können. Und nun, da sind wir wieder in derselben Argumentation darin. Natürlich wird jetzt davon ausgegangen, dass dieses Opium dem Menschen nur ein illusorisches Glück gibt, dass es ihn zur Passivität hier auf der Erde verdamme und nicht die wirklichen Ursachen seiner schlechten Situation zu verändern. Das sind Argumente, die kennen wir ja auch schon aus dem vorherigen, nämlich diese Jenseitsorientierung, die wir ja gesehen haben, die eigentlich bei dem christlichen Gott in der Weise nicht da ist, dass es von dieser Welt hier ablenkt. Darüber hinaus wird es nicht unbedingt eine Betäubung, sondern ich würde sagen eher eine Wachheit, um auf die Situation der Menschen der Erde achten zu können, um auch ein Instrumentarium zu haben, zu sehen, wo gesellschaftlich brenzliche Punkte auftauchen. Denn die Befreiung der Sklaverei in Europa war maßgeblich ein Werk von Christen, weil die eben dieses Instrumentarium gehabt haben. Die haben sich gesagt, nun, da finden wir doch in der Bibel Maßstäbe, die sagen, dass nicht alle Menschen, dass man nicht einfach einen Menschen versklaven darf. Ja. Da merken wir, dass das hier gerade aus dem Glauben herausgekommen ist. Darüber hinaus möchte ich ein Zitat vorlesen von Ernest Hemingway, der dann sagt, Religion ist Opium fürs Volk, ja. Und Musik ist Opium fürs Volk. Patriotismus ist auch ein Opium fürs Volk. Für manche Leute war der Geschlechtsverkehr Opium fürs Volk. Suff ist ein allmächtiges Opium fürs Volk. Alles kann zum Opium fürs Volk werden und auch seinen Zweck erfüllen, wenn es nicht zur Passivität verführt. Ja, da sagt er erstmal, na, diese Feststellung ist nicht ganz falsch. Aber was sagt denn das über Religion eigentlich aus? Nämlich gar nichts. Das heißt bloß, dass man Religion missbrauchen kann, um sich vor den Realitäten der Welt zu drücken. Aber dafür kann alles benutzt werden. Natürlich kann auch Religion dafür benutzt werden. Aber eben nicht nur Religion. Darüber hinaus ist es so, dass Opium auch einen positiven Erfolg haben kann, nämlich wenn jemand unter schweren Schmerzen leidet, dann kann ihm das diese Schmerzen erträglicher machen, auch wenn er diese Schmerzen nicht beseitigen kann. Und insofern will hier Ernest Hemingway sagen, und obwohl er kein Christ ist, möchte ich ihm da insofern zustimmen, natürlich kann Religion die Wirkung haben, dass es uns in aussichtsloser Situation zeigt, das ist nicht alles. Wir müssen nicht verzweifeln, wir sind hier nicht, das ist nicht das Ende. Dietrich Bonhoeffer hat aber gesagt, das ist nicht das Letzte, sondern es ist immer nur das Vorletzte, denn das letzte Wort hat Gott bei dieser Sache. Wir können nie das letzte Wort sprechen. Und genau das will der Glaube ja sagen. Und von daher kann der Opium sein, was mal schadet, ist doch gar nicht schlimm für den Fall. In dieser aussichtslosen Situation, der braucht der Mensch ja gerade etwas, was ihn diese Situation aushalten lässt. Aber Religion ist nicht etwas, was den Menschen zur Passivität verflucht, in der Welt, vor der er steht. Da sehen wir bestimmte Gottesvorstellungen, wie der Hinduismus, der ja, der lässt den Menschen resignieren. Deshalb, da wird niemand einem Armen weiterhelfen, denn der ist ja selbst dafür schuld. Wenn er gut lebt, wird er im nächsten Leben, wird es ihm besser gehen. Ich muss dem ja nicht helfen. Aber im christlichen Glauben ist das etwas grundsätzlich anderes. Ich habe im Weiteren einige Punkte aufgeführt, die ich an dem marxistischen Atheismus kritisieren möchte, in seiner Vorstellung von Gott. Danach kommen wir zu der Ablehnung im Namen des Lebens, des Vitalismus. Da sind wir bei Friedrich Nietzsche. Ich würde Ihnen gerne diesen Abschnitt, diesen ergreifenden Abschnitt vorlesen, wo er den Tod Gottes beschreibt. Aber das fehlt uns die Zeit jetzt dazu. Ergreifend insofern, weil es ist für ihn nicht ein Triumph. Es ist nicht so, dass er sagt, nun endlich sind wir gottlos geworden. Sondern es ist mehr so, er schreibt von der Erschütterung. Wenn es Gott jetzt tatsächlich nicht geben sollte, was machen wir dann? Wie können wir überhaupt dann noch weiterleben? Wir stehen dann vor dem Nichts. Wir können eigentlich, ja, ich will Ihnen doch ein paar Ausschnitte, ich kann mir das jetzt doch nicht verkneifen, jetzt Ihnen das vorzulesen. Also, der tolle Mensch sprang mitten unter sie hinein und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie haben wir es vermocht, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, mit dem wir den ganzen Horizont wegwischen konnten? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Worin bewegt sie sich nun noch? Wohin bewegen wir uns? Stürzen wir nicht fortwährend? Irren wir nicht durch das unendliche Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Und so weiter und so weiter. Und das ist eine Beschreibung, wenn man das liest, das ist erschütternd. Das ist mehr die Angst davor. Wenn es Gott jetzt wirklich nicht gibt, was machen wir? Eben die Sonne ist von der Erde losgekettet, es wird dunkel, wir sind vor dem Nichts da. Es ist die Angst, nicht der Triumph, den manche Leute fühlen, wenn sie meinen, jetzt kann ich mein Leben endlich frei gestalten, weil es Gott nicht mehr gibt. Hier hat Nietzsche wirklich erkannt, worum es geht. Wenn es Gott nicht geben sollte, dann ist nämlich hier auf der Erde letztendlich alles halt und sinnlos. Es gibt nichts mehr, was dem Menschen noch ein Ziel und einen Sinn im Leben geben kann. Aber dieser vitalistische Atheismus, der sagt dann, nun erst wenn wir Gott losgeworden sind, dann können wir selbst das Leben genießen. Gott, der gibt uns nur Einschränkungen, Gott ist nur etwas für Schwache, eben da wird die Liebe groß gehalten, wir müssen uns durchsetzen, der Stärkere muss sich durchsetzen. Da ist dann auch die Idee des Übermenschen, den die Nationalsozialisten dann aufgegriffen haben und gemeint, sie seien die Übermenschen. Eben, wir sind nicht mehr an Gott gebunden, wir sind vollkommen frei, wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Argumente, die dagegen vorgebracht werden können, haben wir uns schon in den einzelnen anderen Punkten erwähnt. Ich möchte nur darauf hinweisen, erst einmal diese Beschreibung, die Nietzsche darüber gibt, wo wir sehen, eben so einfach ist das doch nicht. Dann ist die Frage, was machen wir mit den Maßstäben? Wie können wir denn tatsächlich unsere Erde verändern? Darüber hinaus müssen wir sehen, dass auch da wieder ein falsches Gottesbild dahinter steckt. Nämlich das Gottesbild, dass Gott tatsächlich nur etwas für die Schwachen ist, die Starken unterdrücken will. So ist es ganz und gar nicht. Denn was braucht wohl mehr Stärke, wenn ich zu Hause bin und mir sagt irgendjemand etwas Unangenehmes? Was ist das Leichteste? Na, sofort zurückzumeckern, sofort den anderen anzugreifen. Was ist denn leichter, wenn mir einer auf die Wange schlägt? Die andere hinzuhalten oder eben zurückzuschlagen? Für die meisten der Menschen heutzutage, wenn man auf einer Ebene steht, auf einer Stufe steht, das nicht gerade der Chef ist, dann ist das einfacher zurückzuschlagen. In wie vielen Ehen passiert das tagtäglich? Da gibt ein Wort das andere. Das ist doch viel leichter. Eigentlich das Schwere, das was die Stärke einer Persönlichkeit zeigt, ist doch dem widerstehen zu können, Liebe üben zu können, die Welt verändern zu können durch die Liebe, nicht den Egoismus hochzuhalten und zu sagen, wir müssen das Leben genießen, wir müssen alles mitnehmen, was wir nur haben können. Das ist doch eher eine Resignation vor dem Leben, vor irgendeinem Sinn und einem Ziel. Das kann aber doch nicht der ganze Inhalt sein. Und es wird auch, wie die meisten Menschen das erlebt werden, haben sehr schal. Es wird leer. Wer hat das nicht schon erlebt? Da stand er vor dem Schaufenster und hat dann eine Stereoanlage gesehen, hat gedacht, die muss ich unbedingt kaufen. Alles Geld zusammengespart, die gekauft, zu Hause hingestellt. Dann 2 Wochen war das tatsächlich das super Ding. Und spätestens bei der nächsten Elektromesse dann, also jetzt gibt es aber viel bessere, oder Computer kann man noch besser erleben. Das geht mir immer wieder so. Mein Computer ist jetzt 2 Jahre alt und ich denke mir, also so einen veralteten Computer, ja, da kann ich doch gar nichts mehr mitmachen. Computerprogramme laufen nicht mehr darauf. Der hat bloß 4 Megabyte RAM-Speicher und heute 16 Megabyte braucht man da mindestens dafür und 80 Megabyte Festplatte nur, also hey, 1 Gigabyte heute, ne? Ja, und da merken wir, wie der Konsum, das Leben genießen wollen, alles mitzunehmen, was man noch mitnehmen kann, wird sehr schnell schal und leer, wenn man es tatsächlich versucht und keinen anderen Rückhalt im Leben hat. Bitte? Zweifellos, ja, ich will jetzt nicht Nietzsche als Christen darstellen, nein, nein. Ja, eben er wurde wahnsinnig, starb auch wahnsinnig dann. Ja, also eben Nietzsche, das wäre auch ein interessantes Thema ausführlicher zu behandeln, denn er hat in seiner Jugend Gedichte geschrieben an seinen Heiland, an Jesus Christus, hat er Gedichte geschrieben und ist mit der Zeit davon weggekommen. Und ich habe aber sehr den Eindruck, wenn ich ihn lese, es war nicht mehr so die Lust daran, Gott zu beseitigen zu haben, sondern vielmehr die Angst, die Furcht, es könnte Gott nicht geben, und später davon, was sind die Konsequenzen, wenn es Gott nicht gibt, und er sich nein gesteigert hat und das dann tatsächlich solche antichristlichen Tendenzen angenommen hat, wie eines seiner Bücher ja auch, der Anti, eben Ecce Homo beispielsweise, oder der ja, es gibt verschiedene so Aphorismensammlungen, in denen er sich damit auseinandersetzt. Alte Sprache Zarathustra zum Beispiel eben, oder, ja, spielt jetzt keine Rolle. Aber das ist tatsächlich so, ja. Er hat dann auch antichristlich geschrieben, aber eben, ich habe den Eindruck, weniger aus der Lust heraus, an dem Spaß daran, vielmehr aus der Angst. Und er hat da konsequent die Richtung gesehen, in die uns unsere Zeit bringt heutzutage. Ich habe versucht, kurz zusammenzufassen, den vitalistischen Atheismus, den Atheismus im Namen der Mündigkeit, da kommen wir zu Sigmund Freud und seiner Theorie des Über-Ichs, die dann den Übervater an die Stelle Gottes setzt, das Ich halt in meinem täglichen Leben, eben in meinem täglichen Leben als Kind, da erlebe ich den Vater, der alles kann und alles macht, und wenn ich größer werde, merke ich, dass er nicht mehr alles kann, also brauche ich einen Ersatz dafür, der mich wieder an die Hand nimmt, also erfinde ich mehr oder weniger künstlich diesen Gott, der mir weiterhelfen kann. Im Grunde genommen ähnliche Argumentation, wie wir sie in anderer Hinsicht auch schon gefunden und getroffen haben. Es gibt dann eine spezielle Idee, wie er meint, dass Religion überhaupt entstanden sei, durch den sogenannten Urvatermord, dass in der sogenannten Urherde, dem Urmenschenherde, da gab es die Söhne des Häuptlings, und die haben den grausamen Häuptling umgebracht und aufgefressen. Und jetzt haben die immer ein schlechtes Gewissen und deshalb haben die immer Angst, dass dieser Vater, dieser Urvater sich an ihnen rächen könnte. Und das ist die Idee, wie die Religion entstanden ist. Da merken wir, dass das wenig geeignet ist, um auf irgendeine Art und Weise den Atheismus zu beweisen oder die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen, sondern das hört sich eher an wie ein billiges Märchen. Und es wird auch tatsächlich im Bereich der Religionswissenschaftler kaum ernst genommen. Das ist mir eine peinliche Theorie. Aber im Bereich des Atheismus ist vielen Menschen nicht zu schade, auch das vorzubringen und zu sagen, so ist Religion eigentlich entstanden. Eben Religion ist nur eine Prägung in so einem Über-Ich, die diese ursprüngliche Erfahrung der Menschheit wieder aktualisiert in meiner eigenen Erfahrung mit meinem Vater. Seltsam ist dabei dann nur, dass die Idee, die wir von Gott haben, ja gerade eben nicht diejenige ist, wie wir sie von unserem Vater haben. Erstmal, dass das sowieso nur ein Bild ist, und zweitens, dass gerade gesagt wird, ja, Gott ist nicht so wie euer irdischer Vater, sondern da wird nur gesagt, ja, wenn euer irdischer Vater gut ist, dann ist Gott eben noch wesentlich mehr, ist noch weit darüber hinaus. Da wird dann nur in dem Vergleich das benutzt eines idealen Vaters, aber nicht des Vaters, wie wir ihn dort tatsächlich haben. Darüber hinaus sind das natürlich alles wilde Behauptungen. Wer sagt denn, dass das tatsächlich so ist? Wie ist das überhaupt nachweisbar? Es sind Behauptungen. Und diese Behauptungen, das ist eben das Seltsame, auch in der Unterhaltung mit einem Psychologen, wenn ihr euch mal mit einem Psychologen unterhalten habt, das ist halt diese schwierige Lage, damit der sagt einfach etwas und ihr könnt darauf nichts mehr antworten. Ihr seid nur platt und denkt, woher weiß der das? Der sagt zum Beispiel, ja, also hier eben, das machen jetzt gerade eine, Sie stützen hier meinetwegen den Kopf auf, weil Sie in Ihrer Kindheit nicht gelernt haben, Ihren Kopf aufrecht zu tragen, weil Sie von Ihrem Vater unterdrückt wurden, oder Sie tragen im Sommer eine Sonnenbrille, um Ihre Persönlichkeit dahinter zu verbergen, Sie können den Menschen nicht ins Auge sehen, Sie sind nicht realitätsnah und so etwas. Ja, und was wollen Sie dagegen sehen? Dann sagen Sie, also so ist das ja nicht. Ha, tatsächlich, noch ein Beweis, dass Sie nicht realitätsnah sind. Sie merken nicht mal, auf welcher Stelle Sie selbst stehen. Ja, da können Sie sagen, was Sie wollen. Der weiß immer besser Bescheid, wie es eigentlich bei Ihnen läuft, als Sie das selbst wissen. So läuft das allgemein in der Psychologie. Es sei denn, das ist statistische Psychologie, aber die betrifft das hier ja nicht, was Freud dort behauptet hat. Interessanterweise ist es auch so, dass in dem 100-jährigen Jubiläum der Psychoanalyse dann ein bekannter Psychoanalytiker, ein Amerikaner, Greenbaum heißt er, glaube ich, ein Buch geschrieben hat, eben 100 Jahre Psychoanalyse und kein Ende. Und damit will er sagen, dass die Psychoanalyse eigentlich sich totgelaufen hat, dass da Patienten eben 30 Jahre behandelt werden und ihnen geht es nachher genauso gut wie vorher oder genauso schlecht. Nur eben dem Psychotherapeuten geht es besser, weil der davon gelebt hat in dieser Zeit. Manche werfen sogar Freud vor, dass er einige seiner Untersuchungen gefälscht hat. Es sind dann diese Wolfsmenschengeschichte zum Beispiel, das ist einer seiner typischen Beispiele. Aber ich will heute nicht über Psychoanalyse reden, deshalb lasse ich das mal beiseite. Aber ich will nur darauf hinweisen, diese ganze Sache mit der Mündigkeit des Menschen, ich bin davon überzeugt, ich habe das auch etwas ausgeführt, dass eigentlich Gott uns nur zur Mündigkeit bringen kann. Nämlich, wenn er uns die Verantwortung auf der Erde einsetzt, wenn er uns sagt, wonach wir uns ausrichten können. Nicht, wenn er uns in einer scheinbaren, offenen Freiheit uns selbst überlässt, dass wir tun und machen können, was wir wollen, sondern wenn er uns einen Rahmen gibt und wenn er uns die Verantwortung über diese Erde anvertraut. Und dann ist das eine Form des erwachsenen Christseins, diesen Gott anzuerkennen und nicht so, wie eben, das hört sich dann wieder gut an, dann reden Psychologen davon, sobald man an Gott glaubt, das ist noch die infantile Phase. Und das hört sich natürlich besser an, als wenn man sagt, das ist die kindliche Phase. Sie wollen einfach damit sagen, das ist eben das kindliche Vertrauen des kleinen Kindes in die Stärke des Vaters, der allmächtig ist. Genauso ist das mit dem Menschen, der dann eben seinen Übervater hat, der sich irgendwo noch in seinem Gewissen äußert, eben in seinem Über-Ich. Also Fantasieprodukte, die keine argumentative Wirkung haben, die auch nichts über Existenz Gottes Ja oder Nein sagen, sondern die einfach bloß versuchen zu erklären auf irgendeine Idee, die mir ziemlich an den Haaren herbeigezogen vorkommt, wie das mit Gott ablaufen könnte und Gott sein könnte. Denn das würde ja beispielsweise heißen, was macht nun ein Kind, was ohne Vater auftritt? Heute gibt es ja viele Ehen, wo nur noch die Mütter da sind. Ja, hat das dann plötzlich nur noch einen weiblichen Gott oder hat das gar keine Gottesvorstellung mehr? Kann das vielleicht gar nicht an Gott glauben? Was wäre mit einem Kind, das in einem Kinderheim aufwächst? Ja, da gibt es auch keine Vater. Ja gut, dann würde Freud sagen, dann ist der Erzieher ist die Vaterfunktion, der Lehrer nimmt die Vaterfunktion. Aber da merken wir schon, wie er sich eben dreht und wendet und irgendwie das noch versucht hineinzubringen, wobei ja das wieder eine ganz andere Situation ist, als eben das Kind, was von klein auf mit einer männlichen Beziehungsperson groß wird. Die Ablehnung im Namen der leidenden Natur. Wenn Gott allmächtig und liebend wäre, würde er das Leid, die Katastrophen, die Krankheiten, die Kriege, die Seuchen und so weiter nicht zulassen. Damit werden wir uns sehr detailliert in der letzten Stunde auseinandersetzen. Ich möchte hier nur so weit darauf eingehen, wie das die Frage nach Gott behandelt. Hier sehen wir nämlich wieder ein Scheinargument. In Wirklichkeit ist das kein Argument, was gegen die Existenz Gottes spricht, sondern nur ein Argument, was gegen die Existenz eines liebenden Gottes, wie ich ihn mir vorstelle, spricht. Also wiederum gegen die Existenz eines selbstgemachten Gottesbildes. Denn es würde ja beispielsweise offen lassen, dass es einen Gott gäbe, der das Schlechte der Menschen will. Theoretisch mal angenommen. Würde es ja offen lassen. Denn das würde dann ja der Entsprechung dieser Menschen entsprechen, die sagen, da gibt es das Böse und das kann ich nicht mit einem liebenden Gott vereinbaren. Ja, das würde ja nur in Einspruch sprechen, der Vorstellung, wie ich sie habe, dass der Gott eben liebend sein müsste und so liebend sein müsste. Mit der stimmt das nicht überein. Darüber hinaus ist es so, wenn wir das versuchen, etwas realistischer anzufassen, erst einmal sind diese Menschen, sehen meistens nicht, dass sie ja für das Gute auf der Erde diesen Gott nicht heranziehen und ihm danken, sondern nur das Schlechte sehen. Das heißt, wenn ich jetzt aber auch mal aufwiegen würde, wie viele Tage in meinem Leben bin ich gesund, wie viele Tage bin ich krank, dann werde ich sehen, jedenfalls in meinem Leben ist es bisher so, dass ich die meisten Tage meines Lebens gesund gewesen bin. Also, wenn ich jetzt Gott das Schlechte anlaste, dann müsste ich ihm doch auch das Gute anlasten, müsste das doch wenigstens ausgleichen. Plötzlich merke ich, aha, da ist ja doch ein Gott, der etwas Gutes tut und vielleicht etwas Schlechtes. Also, es ist nicht nur der schlechte Gott, sondern es wäre nach dieser Argumentation zumindest ein Gott möglich, der sowohl Schlechtes als auch Gutes tut oder gar nur zulässt. Darüber hinaus ist es so, dass uns ja das Gottesbild der Bibel zeigt, dass Gott uns in unseren Situationen helfen will, uns nicht da stehen lässt. Jesus, der die Menschen heilt, zu denen er gekommen ist, der holt er sie heraus aus ihrem Leiden. Das ist ja so, dass Gott eben gerade etwas gegen das Leiden unternimmt, das er aber auch selbst gelitten hat hier auf der Erde an unserer Stelle, damit wir eben nicht in Ewigkeit leiden müssen, damit es uns besser geht hier auf der Erde. Es ist also ein Gott, der nicht resigniert vor dem Leiden, sondern der versucht, etwas dagegen zu unternehmen, in unserem körperlichen, seelischen, psychischen, intellektuellen Leiden, aber auch in unserem Leiden, was sonst uns in Ewigkeit betreffen würde, wenn wir von Gott verurteilt werden müssten. Genauso ist es natürlich auch, wenn ich das auf mich selbst beziehe und sage, Gott hat mich nicht bewahrt und die meinen. Erstmal ist es dann schwierig, das ist das sogenannte St. Florians Prinzip, lieber Gott, schlag doch nicht bei mir, sondern beim Nachbarn ein, so ungefähr. Also solange es mir gut geht, ist ja alles in Ordnung, nachdem auch die meisten Menschen vorgehen, was natürlich nicht die Vorstellung Gottes sein kann. Selbst wenn es nun einen Gott gäbe, also nach der Vorstellung dieser Menschen, dann ist es, wäre es ja ganz klar, dass der nun nicht nur meine Interessen berücksichtigen kann, sondern dass er die Interessen der ganzen Welt oder auch meine übergeordneten Interessen berücksichtigen kann, sodass ich nicht immer erkennen könnte, ob das, was ich im Moment als Leiden identifiziere, tatsächlich für mein Negatives ankommt oder nicht. Darüber hinaus ist es so, dass wir hier natürlich viel eher seelsorgerlich gefragt werden als apologetisch, wenn jemand selbst in diesem Leiden steht, um dem Menschen zu zeigen, dass Gott sich an seine Seite stellt, dass der Mensch hier auch im Leiden nicht alleine ist, sondern dass Gott ihm dort helfen und beistehen wird. Wenn wir diese Gründe des Atheismus überschlagen, wenn wir die uns zurückerinnern, dann werden wir sehen, dass die in erster Linie keine selbstständige Weltanschauung darstellen, sondern nur in der Abgrenzung vom christlichen Glauben leben, von einem Gottesbild, gegen sich gegen ein Gottesbild wehren, wo wir sehen, dass es meistens ein Missverständnis des christlichen Gottesbildes. Das ist ja gar nicht so, wie wir das in der Bibel lesen. Dass es darüber hinaus gar keinen Beweis für den Atheismus gibt. Wir sehen, das sind die Behauptungen, das sind die Gottesbilder, die interpretiert werden, wo man sagt, wenn Gott so und so ist, dann möchte ich ihn aber nicht haben, wenn er mich eben von der Welt abzieht, wenn er das Leiden zulässt, wenn das und das und das und das der Fall ist. Also, das ist nicht ein Wehren gegen die Existenz Gottes, sondern ein Wehren gegen ein bestimmtes Gottesbild und meistens noch ein unchristliches, ein nichtchristliches Gottesbild. Darüber hinaus wird der Atheismus, hier sehe ich jetzt gerade einen Fehler, der Atheismus wird behauptet. Es wird einfach davon ausgegangen, Gott gibt es nicht. Und wenn es Gott nicht gibt, dann müsste der Glaube an Gott ja so und so entstanden sein. Also ist Atheismus eigentlich keine Sache, mit der man sich argumentativ die mal beweisen oder widerlegen kann, sondern eine Weltanschauung. Das ist ein Paradigma. Wir haben ja das letzte Mal über Paradigmen gesprochen. Eine Grundannahme, mit der ich an die Welt herangehe, versuche die Welt zu erklären. Das ist nicht etwas, was ich irgendwo, was sich in meiner Wahrnehmung bestätigt. Nur, wenn ich das von vornherein voraussetze, wenn ich davon ausgehe, es gibt Gott nicht, dann plötzlich scheint sich das in meiner Umgebung zu bestätigen. Es tut mir leid, die Zeit ist um. Wir können jetzt kaum noch auf die 10 guten Gründe kommen. Wie machen wir das am besten? Darf ich eine Meldung haben? Wollen Sie das ganz gerne noch das nächste Mal, dass wir uns da etwas drüber unterhalten? Oder soll ich das einfach jedem persönlich überlassen und dann nur die Frage, nächstes Mal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen? Wie ist Ihnen das lieb? Ja, besser als nur durchlesen. Ich versuche das dann das nächste Mal am Anfang der Stunde im Schnelldurchgang durchzugehen. Dieses hier sollen jetzt keine Beweise sein, deshalb habe ich es auch gute Gründe genannt. Es sind einfach Überlegungen, die uns anregen könnten dafür. Es ist eigentlich plausibel, von der Existenz eines Gottes auszugehen. Letztendlich wird aber jeder von uns selbst ganz persönlich dazu aufgefordert, eine eigene Entscheidung zu treffen, nämlich so eine paradigmatische Entscheidung, wenn ich sie mal so nenne. Eben, will ich in meiner Anschauung der Welt davon ausgehen oder nicht? Und das ist dann mehr eine Frage, halte ich das für wahrscheinlicher oder halte ich es für weniger wahrscheinlich? Vertraue ich dieser Aufforderung des Gottes, dieser Selbstaussagen dieses Gottes oder vertraue ich dem?